ohne Alkohol jetzt auch keine Evolution geben, weil also das so die Rudelbuddel-Zwuddlerei.
Wie machst du denn nüchtern?
Naja,
In
da
der Regel
war es ja
nicht
so. Du
nüchtern.
bist Cessa gefahren und haben sie irgendwann schon zum Bierbrauen angefangen. Und deswegen glaube ich, war es auch voll geil, wenn man einfach so analoge Orte schafft, soziale Orte schafft, wo auch das Handy keine Rolle spielt. Und ich bin sogar so weit, dass ich finde, das Handy hat im Wirtshaus überhaupt keinen
Ja.
Platz mehr. Gar keinen. Und wenn die Burger essen gerne in Eibelswald und da sind 3.500 BerufsschülerInnen, dann lass dir doch was einfallen für die 2 Wochen, wo die Kids da sind.
Ja.
Das kann doch nicht so schwer sein. Und wir müssen in der Fläche großzügig jetzt einmal Sachen ändern. Die hassen, wir wollen, also nicht nur vom Mindset her, wir wollen, dass in Österreich mehr aufsperrt statt zusperrt.
Herzlich willkommen zu Spruch mit Sprudel, der Kalk- und Kegel-Podcast für Gastronomie, Sommelerie und Wahnsinn. Wahnsinn. In Partnerschaft mit unserem Lieblingsdealer für Sprudel aus aller Welt. Von Sekt über Cava und Cremant bis hin zu Prosecco und Champagner. Schaumweinkontor. Und weil wir Bier genauso lieben wie Wein, ein großes Danke an unseren zweiten Podcast-Partner Wildhut. Pionierarbeit, die verbindet. Von der regenerativen Landwirtschaft bis ins Glas.
Oho.
Gesendet aus dem So Vienna begrüßt dich unser Host Max Zankl.
Herzlich willkommen zum Kalko-Kegel-Podcast, Spruch mit Sprudel, Gastronomie, Sommelerie, Wahnsinn. Ich begrüße euch heute aus dem So Vienna. Weiter Blick über die Stadt, okay, das sage ich jedes Mal, der wird sich nicht ändern, der Blick ist großartig. Aber ich habe heute wieder einen neuen Gast, und zwar die Kira Saskia Schinker. Servus und hallo.
Hallo Maxi.
Du, man kennt dich ja aus Film und Fernsehen inzwischen. Oder war das davor auch schon so?
Na, finally. Finally kennt man mich aus dem Fernsehen. Das ist ja so ein kleiner Lebenstraum, der sich ja da aufgemacht hat oder erfüllt hat. Weil ich glaube, ich wollte als Kind schon einmal ins Fernsehen. Jetzt habe ich es einmal geschafft und bin, muss sagen, sehr zufrieden. Und ja.
Was hast du genau im Fernsehen gemacht?
Naja, also ich bin jetzt quasi die offizielle Wirtshausretterin von Österreich. Sehr dankbarer Job. Also ich rette ja grundsätzlich gerne Sachen. Jetzt sind es halt Wirtshäuser. Und ja, die Aufgabe war die, einfach zu schauen im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, eine Geschichte zu erzählen über einen Ort, der halt irgendwie, über Ortschaften eigentlich, die aufgrund von einem fehlenden Wirtshaus, ja, auseinanderfallen ein bisschen. Also beziehungsweise, was ergibt sich, wenn ein Wirtshaus quasi zusperrt? Wer hängt da dran? Was passiert dann? Was ist die Entwicklung darüber? Und das ist aber nicht aus dieser Geschichte des ewigen Leids zu erzählen, weil das taugt uns in Österreich, dass wir uns eigentlich immer total damit aus, mit diesen Gefühlen auseinandersetzen im negativen Sinn, sondern eigentlich da sagen, wir sperren auf. Also es hat ja aufsperren statt zusperren geheißen. Das ist jetzt ein bisschen so ein Mantra. Ich finde es auch saulustig, weil mir die Leute wirklich von der Weiden dann zuschreien, hey du, aufsperren, gut, statt zusperren.
Passiert das regelmäßig?
Ja, also witzigerweise mehr als was ich mir gedacht hätte, weil ich meine, das ist jetzt die Einschaltquote, war sehr gut für diesen Sendeplatz, aber trotzdem 22 Uhr, ich bin ein No-Name, sorry, ich bin ja kein ORF-Anchor, bin ja nicht etabliert, aber für das muss ich echt sagen, es ist wurscht, wo ich hinkomme, vor allem für Gastronomen, Gastronominnen, das ist auch lustig, die kommen aus der Küche raus und sagen dann kurz Hallo. Da habe ich schon gemerkt, das ist eine andere Art von Öffentlichkeit oder so, wie es der Florian Kehrer vom ORF immer sagt, du hast viermal das Ernst-Happel-Stadion ausgespielt mit einer Serie. Das ist eine andere Art von Wirkung, als wie jetzt bei der Wirtshaus-Show zum Beispiel für Salzkammergut, wo halt 150 Leute geschaut haben. Ja.
Ja.
Und ich bin halt, jetzt haben wir jetzt mal 6 Folgen gedreht. Das war jetzt super. Jetzt muss man mal abwarten, wie es weitergeht. Ich glaube, also ich hätte halt einen Riesenkatalog an anderen Projekten, Wirtshäusern, die sich gemeldet hat oder beworben haben für die zweite Staffel. Aber ja, der ORF muss jetzt mal mit sich selbst ins Reine kommen, glaube ich.
Was genau habt ihr bei der Serie gemacht?
Naja, grundsätzlich, wir sind über die Spitzengastronomie gegangen. Also es war eigentlich meistens so, dass wir überlegt haben, okay, gut, etablierte Häuser im Sinne von die oder aber vielleicht zum Teil auch beides haben, also die ein Wirtshaus-Outlet zum Beispiel dabei haben, so wie zum Beispiel Gastwirtshaus Wirtschaft Flo oder halt die Therese Balmetshofer oder der Philipp etc. Also es gibt ja viele. Es ist jetzt nicht so, dass das sich ausschließt und haben dann quasi die Ortschaften rundum uns angeschaut. Und da war natürlich auch das Team allen voran, die zwei Regisseure, die halt dann viel herumgefahren sind, geschaut haben, was steht denn wirklich leer. Dann haben wir dort die Telefonnummern rausgesucht, mal überlegt, was da für Side-Stories gibt. Und das ist halt so lustig, wenn du 2-3 Tage in so einem Ort verbringst. Hast richtig gemerkt, da geht so viel Beziehung auf einmal auf und du erfährst so viel, also bis Lotto gewinnen. Also, es wird, ja, am Schluss habe ich keine Ahnung, kübelweise Cocktail-Tomaten geschenkt kriegt. Das ist einfach total nett. Und du lebst halt mit. Die ersten 2 Tage waren wirklich einmal so ein Netzwerk zu bauen oder eine Karte zu bauen, zu überlegen, was sind die
Pro Sendung immer nur 2-3 Tage an dem Ort.
Wir waren 4 Tage, wir haben 4 Drehtage gehabt. Die ersten 2 Tage waren quasi Recherche. Jeder geht durch den Ort, lernt einmal hin zum Kunstkenner, die ganzen Geschichten, macht sein eigenes Bild, lernt diesen traurigen Ort kennen im Sinne von dieses verwaiste Wirtshaus und sucht dann quasi sich Verbündete. Und die Verbündeten waren eigentlich dann immer Menschen aus der Spitzengastronomie, die aber einen Hang zum Wirtshaus noch haben oder die Verfechterinnen der Wirtshauskultur sind und mit denen dann gemeinsam aufzusperren und den Ort zu beleben. Es war jedes Mal ein bisschen eine andere Thematik. Einmal waren es Vereine, einmal ist es darum gegangen, das ist die letzte Sendung, das dann Wirtshaus final zu begraben. Also was ist, wann wir jetzt wirklich den Leichen Schmaus in McDonalds feiern, hat das eine Auswirkung auf uns als Gesellschaft. Und ja, im Fokus steht aber eher eigentlich der gesellschaftliche Diskurs darüber, was passiert mit analogen Räumen, mit Halböffentlichkeiten, wie zum Beispiel am Wirtshaus, wenn es weg ist. Also wir sind uns, glaube ich, über die Auswirkungen überhaupt nicht in dem Ausmaß bewusst, glaube ich. Ja. Genau, und das war diese Sendung von Aufsperren statt Zusperren.
Und was glaubst du, was verloren geht gesellschaftlich, wenn das Wirtshaus nicht mehr da ist?
Naja, wahnsinnig viel Kommunikation. Also das
fehlt
ist halt,
dann? Oder?
Fehlt. Also du, meine Einstiegsfrage in den Ortschaften war immer, und das selber war ja in Linz auch, wir haben in Linz auch gedreht, also es ist jetzt nicht so, dass in der Stadt recht viel anders ist. Aber ich sage, wo trifft sich ja noch zufällig? Und dann sagen die, naja, bei der Apotheken. Wenn die keine Apotheken haben, dann wird es schon schwierig. Dann gibt es vielleicht noch einen Fußballverein, wo sie manche treffen, aber das
war's. Du musst aber in einem Verein sein.
Ja.
Du bist wieder in einem Verein bewusst.
Genau. Und das war so ein bisschen diese knifflige Frage. Ich als Kleinstädterin komme halt aufs Land und denke mir, naja, die werden ja doch noch mehr Wärme haben zueinander, mehr Verbundenheit. Aber das hat der Robert Themel so super geschrieben, ein Baukulturexperte, der hat dann über das Projekt halt gemeint, jetzt wohnst du eh schon im Einfamilienhaus irgendwo alleine, du arbeitest irgendwo anders, das heißt, du fährst da zum Arbeiten aus dem Ort und dann isst du vielleicht auch nur mehr daheim, dann ist die Frage der Gemeinde, nämlich das, was du ja, was dich ja ausmacht. Genau, die Gemeinschaft, die Organisation als Gruppe in einem Ort, darf man dann eigentlich nur Gemeinde sagen, sollte man das eigentlich streichen, weil es ist ja dann eigentlich nicht diese Verbundenheit, die wir zueinander haben, im Kollektiv zu leben und zu schauen, dass wir uns gewisse Pflichten und Aufgaben und das Leben halt auch gut machen, aber aufteilen, ja. Und das zerbröckelt. Und jetzt hast du irgendwie die ganzen Pensionistinnen, die haben das irgendwo noch total drinnen und halten auch irgendwie so das soziale Leben noch recht aufrecht über die Vereine, verschönerungsfreien PP. Und dann siehst du eigentlich niemanden mehr. Also Leute mit Kindern habe ich überhaupt ganz wenig gesehen, Kinder gar nicht, Jugendliche wenig. Also du hast keine Orte mehr, wo sie das, wenn du denkst, so vor 200 Jahren, 150 Jahren, da waren die Marktplätze voll, weißt du, der ganze,
du musst
ganze
gar nicht
Wirtschaft,
so weit nach hinten gehen,
der
oder?
Handel, ja, nein, wahrscheinlich gar nicht so weit, ja, also zum Teil hast du es ja noch so. Und dadurch, dass ich aber bei den Jugendzentren eigentlich jetzt wieder sehe, dass wieder Leben reinkommt, also dass dieser analoge Raum eigentlich gesucht wird, also wirklich aufgesucht wird, raus aus dem sozialen Raum nämlich, bin ich mir sicher, dass es eine Renaissance gibt für analoge Räume. Und da ist natürlich das Wirtshaus, ob der Niederschwelligkeit.
Aber glaubst du, dass es eine Renaissance der Wirtshäuser gibt? Für jedermann, jede Frau?
Ich bin mir nicht sicher, ob es dann Wirtshaus heißt. Also da, das ist noch immer die Frage. Also ich bin mir nicht sicher, wir haben ja nur so konkrete Bilder von einem Wirtshaus, wie es sein sollte, ja. Und ich finde, das hat ja trotzdem voll viele Menschen ausgeschlossen. Es war ja nicht für jeden recht leiwand im Wirtshaus.
Na klar.
Gerade wenn ich mir am Land denke, ja. Aber so, ein Haus für den Ort in wirklicher Form, also in Zusammenarbeit mit vielen Kulturvereinen, ich glaube, dass das schon braucht, weil ich habe mir halt dann schon...
Aber da müsste man ja Geld wieder in die Hand nehmen, also es wird sich nichts von selber rechnen.
Nein, aber deswegen darf man auch das Wirtshaus nicht als ein Wirtschaftsprojekt denken und als Projekt im Sinne von einem Betrieb, einem klassischen, der nur Umsatz machen muss, sondern der hat auch einen kulturellen Auftrag und ich glaube, das ist ein bisschen das, was abhanden gekommen ist. Sei es jetzt wahrscheinlich durch den Kapitalismus ein bisschen, natürlich auch durch das, wie schnell wir leben. Aber jetzt natürlich siehst du das ja auch auf Social Media. Die Konzentration ist immer fettes Bild vom Plating, super coole Kulisse. Aber diese Transponierung von dieser Atmosphäre, von genau dieser Begegnung, und Essen ist ja im Endeffekt dann eigentlich Beziehung. Das ist was, was eigentlich nicht kultiviert wurde oder zu wenig kultiviert wurde an manchen Orten. Und das ist aber, glaube ich, auch das, was uns aber total abgeht. Das, was früher selbstverständlich war in einem Wirtshaus, dass wir das nicht benennen und dass das zum Beispiel Bürgermeisterinnen und Bürgermeister vielleicht gar nicht am Radar haben, dass sie sich viel Kummer ersparen würden, hätten sie einen Raum, wo die Leute sich ein bisschen austauschen könnten.
Ja, das kommt auch vom Bürgermeister davon.
Ja, ist ja gemeint.
Weil natürlich ist das Wirtshaus für den Bürgermeister nicht mehr der beste Ort.
Ja, weil er politisch ist, aber
sicher und diskutiert wird, Diskurs stattfindet.
Aber das muss man schon aushalten heutzutage.
Da sollte man, aber es ist ja natürlich gerechter, wenn es keinen Diskurs kommt und die Leute sich nicht zusammensetzen.
Ja, aber sie kommen ja dann im Online zusammen, weißt du? Das Problem ist ja, dann gibt es halt in dem kleinen
Aber im Online sagt da keiner Gesicht zu sitzen, dass du mal den Klapper halten solltest.
Das stimmt.
Oder mal hinterfragt, was du eigentlich sagst.
Aber du hast trotzdem einfach, du kriegst ja dann ganz viel negatives Feedback einfach nur mehr anonym. Und ich glaube, da kommt auch ein Teil dieser Verrohrung, weil es ist halt einfach viel schwieriger,
das meine
dass
genau
ich dir
so
persönlich
ja, klar,
sag, was ich mir denke, da muss ich schon viel Mut haben, dass ich dir das sage, als dass ich das einfach per Mail schreibe. Ja,
ja, also, absolut.
Und da ist so ein bisschen die Frage.
Und vor allem kannst du einfach deiner Mail aus dem Weg gehen und kannst einfach löschen, drucken, das kannst du in der Unterhaltung nicht. Also, wenn wir Unterhaltung führen und wirfst mir was vor, dann kann ich nicht sagen.
Ja, aber es fällt dann schon zurück, du merkst das ja. Und das, weißt du, was das ist? Wieso ziehe ich denn aufs Land, wenn ich dann eh wieder einsam bin? Also das klingt jetzt komisch, aber diese Einsamkeit ist ein Riesenthema. Das ist in der Stadt ein ganz großes Thema, ist in Österreich ein großes Thema. Und die Standardpolitik dahinter muss die sein, Bushaltestelle, Glasfaserkabel, Wirtshaus ist eine kritische Infrastruktur. Und es gibt ja Gemeinden, die leisten sich das dann gemeinsam, die kaufen dann das Gebäude von der Gemeinde oder sie führen es als Verein miteinander. Also die Formen gibt's. Ich persönlich, wie gesagt, das uralte Wirtshaus, an dem heute nicht fest, dass man hier an den Stammtisch der Zukunft denkt, dann sprechen die Leute meistens Englisch dort, weil ich mir immer denke, wir müssen auch irgendwie das Europäische ein bisschen aus uns rauskitzeln, weil wir müssen uns auch jetzt schon langsam als was Größeres begreifen oder als was Internationaleres begreifen und nicht so in unsere Einzelstaaten da zerfallen. Und das Zweite ist halt wirklich zu schauen, die Jungen sind noch nicht genug im Wirtshaus, denen muss man das ja auch noch ein bisschen anlernen. Ich habe dann kurz überlegt, ich meine, ihr werdet vielleicht, ich sage ja vom Fach, aber du auch. Ich meine, das heißt, vielleicht interessiert es die jungen Menschen auch gar nicht, essen gehen oder so oder trinken. Also sie trinken weniger, sie sind sehr viel im Gym, habe ich mitgekriegt. Dann ist natürlich Leistbarkeit ein großes Thema. Aber so als Gästeschicht, die gehören schon, wir sind ja alle noch auf irgendeiner Bank gelegen am Wirtshaus. Die Eltern halt dann, weiß ich nicht.
Ja, das wird aber jetzt oder geht aufschreien.
Ja, Vollgas. Also
das Schlimmste, was gab es, dass du in einem Wirtshaus schläfst.
Und die Leute gehen auch mit Kindern nicht mehr essen, weil es laut sind. Und was du da hast, dann so viel Dogmen. Und
ja, man will ja Kinder nicht mehr erziehen. Man will nicht mehr, das Unbequeme will man nicht mehr machen. Aber das werden halt dann die Kinder unbequem oft.
Ja, umgekehrt.
Also wenn wir uns aufgeführt haben, also wenn ich mich aufgeführt habe im Wirtshaus, dann hast du im Auto gefahren.
Ja.
Das war einfach eine Geschichte. Also wirklich, wenn du dich benehmen kannst, dann warst du im Auto.
Dann warst du im Auto.
Nein, ist so. Weil warum? Und jetzt ist so, ja, du Freiheit. Freiheit für alle.
Ja, und dann denke ich halt immer in Italien, denke mal, ich fahre so gern wie in Romeo, jetzt auch mit meinem Sohn da nach Italien, weil das kannst du nicht vorstellen. Also da kommst rein, jeder nimmt das Kind auf. Ich war auf Fine Dining in Italien. Ich meine, da kommt der Chef persönlich und nimmt mein Kind und geht mit dem 10 Minuten durchs Lokal spazieren, damit ich mein Steckerl dort esse. Ja,
weil sie die Kinder ein bisschen aus das sehen, was sie sind, die Zukunft. Und das sehen sie halt bei uns nicht oft.
Nein, und das Wichtigste. Aber da ist ein Riesenansatz, weil wir werden auch Potenzial fragt, ist einmal, sie was zu überlegen für die Kids, für die Jugendlichen. Hey, sorry, dass der Jugendliche kein Seil Bier mehr trinkt, aber dann bitte mal irgendwas an und kauf halt diesen Capital Bro, was auch immer, Eistee oder was auch immer. Dann macht es einfach. Und wenn die Burger essen gerne in Eibelswald und da sind 3.500 BerufsschülerInnen, dann lass dir doch was einfallen für die 2 Wochen, wo die Kids da sind. Ja. Das kann doch nicht so schwer sein.
Also du fühlst ein bisschen Unflexibilität auch der Gastronomen aus.
Ich glaube, oft geht es um eine Positionierung und nicht zu wissen, wer eigentlich der Gast oder die Gästin ist. Und da sehe ich halt dann schon auch in diesem Ganzen, dass es halt wirklich schwierig ist. Und das ist das Arge. Du hast einen extremen wirtschaftlichen Druck. Du bist der Inflationstreiber. Das ist ja ganz viel Schlechtes, was ja gerade auch jetzt über die Gastronomie erzählt wird im öffentlichen Diskurs. Und gleichzeitig diese Nichtbewertung eigentlich dieses sozialen Raums, was der Wirt oder die Wirtin ja so und so immer schon mitgemacht hat, dass er sich um alle kümmert hat. Aber das muss jetzt in Zukunft einen Wert kriegen, weil sonst haben wir ein Problem. Und da sehe ich auch so ein bisschen die Brücke zur KI, zur künstlichen Intelligenz, wenn man denkt, wenn man jetzt vieles des Betriebswirtschaftlichen, wurscht, ob das jetzt Personalmanagement, Buchhaltung, Einkauf, wurscht was, wenn das jetzt irgendwie unter Anführungszeichen
vereinfacht wird.
Ja, oder
weg
halt
von
so,
wir sind nicht, aber es wird so einfacher, versimpelt.
Das ärgert ja die meisten, daran scheitern ja auch die meisten. Wie gesagt, ich kenne Luki, der gemacht hat gesagt, er mag nicht einmal auf den Computer schauen, er hat gar nicht, einfach zum Handy. Aber ich sage mir, das ist ja, man möchte ja am Gast sein. Das ist die Menschen, die da arbeiten, die meisten, und die, die es halt nur immer lieben, die machen das ja, weil es Leute geil finden. Und die wollen ja mit Leuten abhängen. Und die wollen ja auch irgendwie Zeit haben für das.
Ja, klar.
Und dann hast du keinen mehr. Und
aber Autoverkäufer fahren auch gern für Auto. Und das ist aber nicht der Zeichen, ob das Auto fährt.
Nein,
und weißt du, wenn, es ist so, es gehört ein bisschen dazu. Es wird einfacher, aber glaubst du, dass der große Fehler nur die Bürokratie ist? Glaubst du, dass du mehr Leute, jüngere Leute zu Wirtshäusern wieder hinbringst, weil das weniger Bürokratie wird? Weil ich sehe schon in meiner Generation, also wenn ich jetzt mit Leuten rede, die jung sind, und da zähle ich jetzt mich und Kollegen und Tini mal gesprochen vom Ratsensohn, der ist auch 29, bin 30, wir sind ja, da bist du fast der Älteste in ihrem Betrieb. So viel ältere gibt es immer außer die Chefs.
Wahnsinn, aber das ist eigentlich dann nicht schon die Primetime.
Also ist erschreckend. Wieso schaffe ich es nicht, dass die Leute länger in der Gastronomie halten? Und das kann nicht nur die Bürokratie sein.
Nein, kann es nicht. Ich glaube, dass sie einfach, also ich habe viele Betriebe gefunden, die gesagt haben, sie machen es nicht mehr, weil die Frauen nicht mehr unentgeltlich arbeiten wollen. Also geht es viel um Familie.
Ja, wenn du die ganze Familie nicht unentgeltlich arbeiten willst, kannst du nicht deine Kinder im Einstehen.
Also du hast die Oma quasi, die mit 82 quasi das letzte Schnitzel auspackt, die ist eine 20 Stunden Kraft und die hat jetzt aufgehört, weil sie nicht mehr kann oder auch nicht mehr will. Nach 20 Jahren der Pension. Und diese Kraft zu ersetzen, obwohl das Wirtshaus die ganze Zeit voll ist, geht sie einfach rechnerisch nicht aus mit allem, was man halt quasi aktuell zum Abführen hat, weil man ja natürlich dann wieder investieren muss und das und hin und her. Und das sind schon, also ich glaube, ich würde mal das Familienunternehmen an sich einmal anschauen, weil da glaube ich, kann man in ganz Österreich, wir haben ja Wahnsinn, wir haben jetzt glaube ich 6.000 Familienunternehmen in Österreich, muss man nachschauen. Grüße gehen raus, also an die Wirtschaftskammer, also ein gratis Tipp von mir. Diese Betriebsform muss man sich wirklich mal anschauen. Also wie viele Menschen da im Prekariat arbeiten, wie du sagst. Und die 5 Geschwister sind auch alle noch in der Wirtsstube gestanden. Ich kenne immer noch Freunde, die am Wochenende bei den Eltern aushelfen. Sogar die Johanna Gartner, die immer noch heimfährt und mithilft, wenn was los ist. Aber dass man sagt, dass das ein bisschen ein flexibleres System wird, dass ich es schaffe, dass ich wirklich alle umfassend versichere. Familie und Gastronomie, das hat es hoffentlich auch keiner geschafft, weil die sehr traumatisierte Familienstruktur, also ich habe viele getroffen, jetzt in 4., 5., 6. Generation, die dann sagen, ich will nicht so auf, will nicht, dass meine Kinder
so aufwachsen. Es reicht
so
in der zweiten Generation. Ja, es reicht in der zweiten. Du brauchst ja nur die letzte nehmen auf jetzt. Das ist eigentlich der Stab. Du brauchst ja gar nicht so lange nehmen.
Das stimmt.
Sondern wenn du schaust, die Opa haben es auch angefangen und dann hast du die Kinder und der Rudi damals hat schon gesagt, das ist nicht leid, wenn dann wird es aufwachsen.
Nein, und die wollen das nicht. Weißt du? Und dann
machen sie
dann
trotzdem nur, die nächste lässt du dann wahrscheinlich.
Aus, ja. Und die Frage ist halt,
wie brichst du das auf? Was ist das Konzept, dass du da entgegenwirkst? Das Versichern ja eh, das ist ein bürokratisches Thema, aber
das eine
wie begeisterst du junge Leute fürs Wirtshaus wieder?
Der Rausch deines Lebens. Bestelle jetzt das neue Kalk und Kegel Magazin im Vorteilsabo auf www.kalkundkegel.com. Alles rund um das Bashing-Thema Alkohol und Rausch. Mit Curlies, Sex, Drugs and Rock'n'Roll Beichte als Coverstory, Interviews zur gesellschaftlichen Bedeutung von Alkohol und Rausch, einen Trip nach Amsterdam abseits der Sternenbuden und einer vollen Dröhnung weiterer Stories, die sich andere nicht trauen zu schreiben. Nur jetzt im neuen Kalk und Kegel Magazin und nur jetzt im Vorteilsabo auf kalkundkegel.com.
Echt geiler Scheiß, Alter. Das muss ich haben.
Es muss ja wirtschaftlich laufen irgendwie.
Fix.
Das heißt, aber du
davon
gehe ich ja
aus, dass wir in Österreich, wenn wir jetzt ein halbwegs gutes Produkt haben, dass das eigentlich schon rennen sollte. Weil ich meine, wir haben ja trotzdem Außenwirkung, die sagt, hallo, da können wir sehr gut essen, wir haben wahnsinnig coole landwirtschaftliche Produkte. Also da glaube ich jetzt einmal, wir haben eigentlich einen sehr potenziellen guten Markt. Ja. Mhm. Ich glaube, dass über diese 3, 4, 5 Jahre des Aufbauens. Also ich glaube, es geht ganz stark um dieses Momentum des Gründens. Also das sehe ich jetzt auch in meiner Branche. Ich komme aus der Kreativwirtschaft. Wir sehen das jetzt, weil die Wirtschaftsuni mir das gesagt hat, die Kunstuni gesagt hat, es gründen viel zu wenige nach dem Studium oder nach der Lehre, nach dem Ausbilden. Ja? Und viele ist das ist auch so, weil es nicht nur extrem kompliziert ist, aber man hat auch zu keinem Zeitpunkt, und jetzt bin ich auch 15 Jahre Unternehmerin, das Gefühl gehabt, und jetzt bin ich auch nicht die gern Sternzeit. Also mir geht es gar nicht so um die Stern an sich, sondern mir geht es um das, warum man einfach nicht schafft, dass man diese 3 bis 5 Jahre einmal unter ein Experiment fassen darf. Ja? Zum Beispiel wird es zum dritten Tage, wo ich war, da war das halt recht lebendig. Die müssen jetzt da x-tausende, 200.000 Euro investieren, damit sie überhaupt einmal ausspielen. Entschuldigung, es hat keiner. Von dem abgesehen kriegst du das Geld gar nicht auf der Bank.
Nein, das ist nicht meiner. Es sind Regeln da, die einfach...
Die funktionieren nicht. Und das Zweite ist, dass du diese Umsätze, die du jetzt einmal generierst, aus dem Experiment aus. Und das ist genau dieser wirtschaftliche Druck. Es muss alles nur mehr effizient sein. Ja? Und das ist halt bitter, weil das ist jetzt, das stützt sich, ich kann das jetzt aus der Kultur sagen, weil ich bin im Landeskulturbüro und da merke ich das halt auch. Es sind große Institutionen, die haben einen öffentlichen Auftrag, dass sie quasi die Kultur in Österreich kultivieren, aber werden eigentlich dann trotzdem wieder gemessen, wie viele Tickets habt ihr verkauft, wie viel Essen war das, was ist da die Marge, wie ist das dort. Und dann kommt so ein Einheitsbrei, weil jedes Kulturhaus bucht dann nur mehr die Klassiker. Genau so ist ja die Systemgastronomie ja eigentlich mehr oder weniger auf die Welt gekommen, auch zu schauen. Ein Erfolgskonzept, das stülpt ihr dann über. Die haben, ich muss sagen, in Linz funktioniert das wirklich noch immer sehr gut. Ich habe mir immer gedacht, das glaube ich nicht, dass das funktionieren kann, das Systemgastronomie, das kann. Aber da hat es ein bisschen
Also die habt in Linz viel Systemgastronomie?
Ja, schon, finde ich schon. Okay. Ja, also die haben das, also ja, und auch einige, die halt 3, 4, 5 Etablissements haben, aber wir haben jetzt eine Arbeiterstadt, bei uns kommen nicht die Leute, untertags sind ja, weiß ich nicht, x-tausende Leute mehr und zugegen als wie in der Nacht.
Ja.
Das heißt, die Leute gehen auch viel essen. Aber trotzdem etabliert sich alles, was ein bisschen experimenteller ist oder ein bisschen ungewöhnlich, und da rede ich von ein bisschen ungewöhnlich, ist schon Rossbad, also oder das Motto. Ja.
Das Rossbad ist ja sehr kosmopolitisch für Linz.
Ja, sag ich ja.
Also, was will man? Für Linz jetzt meine ich.
Hey, aber weißt du, wir haben in Linz trotzdem auch ein internationales Klientel, was von überall herkommt. Also, da tut man auch.
Und wo geht das dann hin?
Genau, wo gehen die dann hin?
Also,
oder
Frage.
Wir wissen
also,
nicht.
Oder? Also, wo gehen die hin?
Nein.
Weil das hören wir ja alle anderen auch immer.
Nein, voll.
Das hören wir ja die Rossbads auch ab und zu, dass es oft nicht angenommen wird.
Nein, und das ist voll arg. Und ich weiß auch nicht, wo da das Kommunikationsproblem tatsächlich ist. Dieses Hemdsärmliche, war das nicht das ausprobieren können. Und natürlich diese Abwägung vom Risiko. Und die schauen sich dann 48.000 Bewertungen vorher. Also diese komische Beziehung zwischen Wirt, Wirtin und Gast. Also wenn ich jetzt die Wirtschaftskammerpräsidentin war, Sportenobfrau für Gastronomie, würde man mal nur diese Beziehung anschauen. Weil da ist irgendwie die letzten Jahre wirklich viel kaputt geworden.
Zwischen Wirt und Gast.
Ja, ich finde schon.
Ja, man hat ja, das bin ich aufgewachsen, vor 15 Jahren schon in meiner Lehrzeit gesagt, das fängt ja auch mit alle neuen Gesetze an, oder? So, Registrierkasse.
Ja,
wo jetzt drum gegangen ist, als würden alle Gastronomen die großen Millionäre dieses Landes sein. So ist es ja so, man tut das so, als wäre der Wirt der Obergestumpfte. Also als Wirt wird man reich.
Ja.
So, jetzt reden ja alle so. Und jetzt haben wir einen Gegenpunkt, dass jeder Wirt sagt, man wird überhaupt nicht reich, man macht es eigentlich nur, weil man selber... Wie es wer in der Sendung ein bekannter Kocher gesagt hat, weil es ist eigentlich furchtbar zu arbeiten in der Gastronomie.
Ja.
Was ich da immer schlecht finde, so, hey, wir dann als erstes, machen wir alles alle Millionären, was nie waren. Als Gastronom wirst du kein Millionär. Also, wenn du Großgastronom bist, wirst du Millionär, ja, vielleicht, aber
die wenigsten
das Ziel ist,
euch,
ja, genau, ist Ausnahme bestätigen die Regel.
Mhm.
Und das wurde einfach diese Misskommunikation, während woanders Geld weggeschafft wird, wo es da schwindelig wird. Es ist der Gastronom, der böse Gastronom, der böse Wirt. Und das wurde ja jahrelang so kommuniziert. Und was du gerade sagst, das fehlt
die
Beziehung.
Ja, jetzt mit Inflation-Bashing noch.
Ja, klar, es geht weiter.
Die Hotellerie und die Gastronomie ist schuld an der Inflation, weißt du? Und das ist eine super Schlagzeile, wenn ich das abspeichere und so.
Aber das machen wir seit Jahren in Österreich. Andererseits versuchen wir nach außen hin die österreichische Gastronomie, was ja furchtbar toll ist, nicht furchtbar, super toll ist.
Ja.
Und gleichzeitig machen wir es innerhalb so schlecht und dann auf die Wirten schimpfen.
Das ist zum Beispiel das, wo ich diese Diskrepanz sehe zwischen der Österreich-Werbung und der Kulinarik-Strategie, wo du sagst, du machst einen riesen Aufschlag, also unter dem nächsten am Wolle machen drauf, machst so quasi Punkt, Satzspiel. Das ist okay, weil die ÖW hat das Ziel, einfach viele aus dem Ausland daherzubringen. Wurscht, ob das jetzt die Einführung wieder von Michelin war etc. Also viele Sachen, die sicher gut sind in der Außendarstellung. Nur wo ich gerade momentan das Problem sehe, und das hätte ich eigentlich auch gerne mit der Wirtschaftskammer besprochen, ist einfach, wer kultiviert denn vor Ort das? Also weißt du, wenn ich in Italien bin, ist das was anderes und auch in Frankreich, also in der Fläche, habe ich tausendmal den Punkt, dass Kulinarik und die Gastronomie ein ganz fixer Bestandteil meines Alltages ist. Es fängt schon in der Früh an, dass sich alle am Posillipo in Neapel, in meiner Lieblingsstadt, in dem einen Kaffeehaus treffen sie mir in der Früh gleich alle zum Einchecken. Ja, die haben auch Jobs, die sind auch busy. Aber das gehört dort einfach dazu. Und am Abend kommen sie wieder kurz auf ein Aperitif vorbei und dann kommt erst quasi Familienleben, kochen, schlafen gehen und
dafür
dann fangen sie wieder auf.
Dafür hat Italiener kein Familienhaus im Vorort, sondern ist in der Stadt.
Wurscht,
und kein großes Auto.
Ja, aber die Frage ist halt trotzdem, wie viel ist das in unserer Kultur? Jetzt haben wir die Wirtshauskultur, also sagen wir mal, die Wirtshauskultur ist eine wichtige, wir haben die Kaffeehauskultur, wir haben die Beiselkultur, wir haben die Würstelstandkultur, das sind sicher Kulturgüter. Ich bin jetzt gerade dabei,
dass ich das... Ich ganz kurz, ja? Thema Italien, ich schenke uns einen Franciacorta ein, okay?
Unbedingt.
Franciacorta von unserem... Franciacorta von unserem Schaumweinvater. Schaumweinkonto. Genau, Ronco Calino. Wenn wir schon bei Italien sind, oder?
Aber weißt du, das, also ich möchte einfach, dass es einen Wert kriegt, glaube ich. Und das ist halt so, wo ich glaube, wir müssen in Österreich zusätzlich mit dieser Kulinarikstrategie, und wie gesagt, kann nicht die Aufgabe von der ÖW sein, weil die hat auch andere Ziel oder Selbstbild. Aber dann muss es die Branche vielleicht selber sein oder die Branchenvertreter sein, die halt ein bisschen drauf schauen, dass uns das nicht abhanden kommt. Weil was bringt es denn? Dann kommt der ausländische Gast, die ausländische Gästin und dann ist er enttäuscht, weil er in der Fläche das dann eigentlich gar nicht genießen kann oder experiencen kann. Also und das, weißt du, das Erlebnis ist einfach so wichtig. Und jetzt habe ich so das Gefühl, ist die Wertschätzung.
Ja.
Hab ruhig.
Ja. Ganz elegant.
Es war leise. Da habe ich mir einfach nur überlegt, da gehört was dazu.
Bitteschön.
Jetzt haben die Franzosen was Intelligentes gemacht zum Beispiel. Die fördern Bistros am Land so, dass die aus einem Fonds gegen Einsamkeit Brust.
Brustgesundheit ist sogar ein Franciacorta Satin dekoschiert vor 2 Jahren. Das geht gut. Das geht gut.
Jetzt kommt es raus. Ich google heute übrigens nicht. Ich bin mehrmals darauf angesprochen worden, warum ich den Wein dann da googelt habe im Vorhof.
Was ist da passiert? Bevor wir zurückkommen auf die politische Geschichte.
Weißt du, wenn immer alle so gescheit über Wein reden und sie halt einfach so viel besser auskennen, ich kenne mich ja überhaupt nicht aus. Ich bin eine Expertin für Menschenzusammenkünfte, würde ich sagen, und
Kommunikation
vielleicht für Kommunikation.
Du auch,
ja?
Gelernt hättest du das?
Gelernt habe ich es, aber für Wein nicht. Und ich habe es halt lustig gefunden, weil dann hat der Regisseur auch gleich so mitgeschwungen in diesem Weinphilosophieren und ich habe ihn dann einfach genommen und habe ihn gegurgelt und gedacht, ich muss jetzt einfach irgendwas dagegen setzen.
Okay.
Aber ja, macht
oder du trinkst
den
gerne?
Nicht. Nein, ich trinke schon gern, ja.
Ja,
wobei,
eben.
Wenn ich mich entscheiden muss, es sind immer Bubbles und dann ist schon Bier. Bin mit Bier sozialisiert worden. Mein Großvater war in der Braunion Controlling Director und ich habe als 5-6-Jährige schon Schaum gehabt. Ich habe eigenes Glanz.
Auf ist aufgespritzt den Schaum drauf, das war das Kinderbier.
Ja, also das war, ja, damit ich einfach auch Appetit angeregt bin.
Ja, genau.
Ich habe so wenig gegessen mit 6. Wird man halt auch nicht mehr machen, aber
sag das ja nicht.
Schauen wir mal, ob es genau. mich gesteinigt hat. Nein, aber das ist also ein bisschen die Frage, die ich dir auch stellen wollte einmal. Wie organisiert sich denn die Gastronomie politisch? Weil, man, jetzt haben wir ja gerade über Themen geredet, das ist ja nichts Unpolitisches, dass du sagst, hey, die Rahmenbedingungen müssen sehen.
Es ist ja Essen auch nicht politisch. Also, du isst ja sehr, sehr, sehr gerne und sehr gut. Du bist auch gern Fein Dining Essen mal. Und bist sehr politisch aktiv. Wie politisch ist Essen für dich?
Naja, sehr. Also, da habe ich einfach Lebenforum, beziehungsweise beim 12-Forum ein super Gespräch gehabt.
Was ist das 12-Forum?
Das 12-Forum ist vom, eigentlich, also in der Urinstanz war es ein großes Festival, was parallel zur Gast in Salzburg stattgefunden hat, was der Seppi Drummer initiiert hat mit dem Martin Fetz und der Friendship-Truppe quasi, wo es darum gegangen ist, genau das einmal gesellschaftspolitische Sachen innerhalb der Gastronomie auch zu besprechen, damit wir alle im Kollektiv wissen, was zu tun ist. Weißt du, weil mir kommt immer so vor, die Änderungen, die nicht passieren, passieren meistens, weil das nicht abgesprochen ist, weißt du? Jetzt fällt natürlich ein sehr, wie soll ich sagen...
Das war super, da haben wir über das 14 den ganzen Nachmittag telefoniert, genau. Und dann hat es ein Flying Buffet geben mit viel zu wenig zum Essen. Das war so ein richtiges Negativbeispiel eines Wirtshauses.
Ja, das tut mir leid. Aber da kann ich nichts dafür wahrscheinlich. Nein, aber zu sagen, dass man sich einfach organisiert. Ich habe zum Beispiel, weiß nicht, warst du in Schladming da jetzt gerade?
Ja. Also bei was im Schladming? Das
ja,
waren
da
mehrere Events.
Entschuldigung, bei diesem Schladming.
Also es war nicht bei der Michelin. Nicht
Austria.
Genau.
Eat Austria, oder?
Nein, da war ich nicht. Ich war nur bei der Michelin-Geschichte. Okay. Wir waren mit Kalk und Kegler als Podcast dort.
Ja. Mhm. Aber da wird da zum Beispiel diskutiert über Sachen. Die halt
während
so
einer Gala?
Ja, nein, oder davor, danach, im Rahmen dessen.
Politisch diskutieren wir so.
Naja, zum Beispiel, da war ja gerade dieser Fall von diesem Hotel, wo es darum gegangen ist, wie die Mitarbeiter schlecht behandelt worden sind. Da ist dann René Redzepi, glaube ich, ein paar Tage davor danach noch die große öffentliche Aufschlag gewesen. Aber wird über sowas dann geredet und auch versucht, wie man sowas löst?
Hast du jemals in der Branche das Gefühl gehabt, dass da so viel diskutiert wird?
Ja, aber...
Echt? Dann hast du es gehabt?
Nein,
ich
nicht
eben,
gehabt.
Nein, ich auch nicht.
Aber die Frage ist, ist das nicht diskutiert?
Weil ja oft Umstände ja immer schon bekannt sind.
Mhm.
In der Branche.
Ja, aber wie kommt man denn dann zu einer Weiterentwicklung in einer Branche?
Ja, ich weiß nicht. Man diskutiert das, glaube ich, in kleineren Kreisen und nicht in den großen Kreisen, oder?
Ja, aber wer ist denn lobbyiert? Wer hilft euch denn, dass man so eine bessere Gesetzgebung, keine andere Rahmenbedingungen?
Gibt's keine. Die Gastro ist die schlechteste Lobby ever.
Ja.
Darum haben wir also wieder. Jedes Gesetz wird durchgewunken. Es gibt kein Lobby von der Gastro. Wenn die Gastro eine gescheite Lobby hätte, ging es ja ganz anders zu.
Aber ja, es gibt keine Lobby in der Gastro. Jetzt hätte ja einen Gastronomen in der Regierung zum Beispiel.
Ja, wir bringen anscheinend nicht viel.
Ja.
Aber die Gastro hat keine Lobby. Wenn die Gastro so, wenn Tourismus, wenn der so eine Lobby hätte oder die Gastronomie, so eine Lobby hätte, wie es manche anderen Branchen haben. Ja, gute Nacht.
Seilbahnen sind immer mein Lieblings.
Seilbahnen sind super.
Man müsste eine Seilbahn sein. Ja, aber Max, jetzt frage ich dich trotzdem nochmal. Wieso sieht man den blinden Fleck dann nicht innerhalb der Gastronomie? Das war man sie jetzt wahrscheinlich in Zukunft nicht.
Weil jeder sein eigenes Süppchen kocht.
Ja, weil man muss ja doch organisieren, damit man große Themen angehen kann.
Ja, aber das tut nicht. Das ist in der Gastronomie. Am Ende des Tages schaut jeder auf sich selber.
Ja, aber jetzt ist man verworfen. Die Jungen wollen das nicht mehr machen.
Sie gehen lieber unter.
Die gehen lieber
unter. Jeder geht lieber unter. Ja. Sie sperren lieber zu, bevor sie sich alle mal zusammensetzen.
Ja, aber das ist voll bitter, oder?
Das ist bitter, ja. Aber ich kann es alleine nicht ändern, weil wir in unserer Generation setzen uns ja eh zusammen.
Mhm.
Also ich glaube, das ist ja eh eben auch, wie du als ehemalige Managerin der Healthy Boy Band ja mitgekriegt hast. Und das ist der Luki und ich glaube, ist doch ein paar Jahre älter wie ich. Und der Philipp und natürlich der Felix auch. Aber der Felix ist ähnlich alt wie ich. Sie hat gewisse Leute schon zusammen da haben. Das war ja damals auch schon was Neues, dass sich Köche aus verschiedenen Betrieben mal zusammen dann zu etwas. Vielleicht gibt es die schon Regisseur.
Ja.
Vielleicht, ich weiß nicht, wie politisch die sind.
Naja,
wie viel Lobbyismus die betreiben, weiß ich nicht. Ich frage mich.
Naja,
weil wir
jetzt in der neuen Präsidentschaft, das ist eine gute Frage, ja. Also, so wie die Steindls
kennen. Weil die werden ja groß aufgestellt.
Naja.
Also, die werden ja, das wäre auch eine Menge an Leuten, was der Happy Boy mit der Lage keine Gesetze ändern.
Na.
Und wir als befreundete Kollegen und als Sommeliers und Händler jetzt auch nicht wirklich. Du kannst im kleinen Raum viel bewegen, aber dass es dann nach oben reicht, ist nur zu wenig.
Ja.
Ist ja wie im Handel. Mhm. Der Weinhandel, die Außenwirtschaft, ja. Sehr nett. Ja, das betrifft uns leider nicht, weil es die EU zuständig ist. Ja, okay, wie was habe ich eigentlich jetzt dann in der Außenwirtschaft?
Ja.
Also wenn es um Verbrauchssteuernummern geht oder Zahlen einfach, Importbestimmungen, das ist, Kommunikation kannst du vergessen.
Ja.
Also weil man halt irgendwie doch immer zu klein ist, oder?
Nein, ich hätte im Vorfeld ja versucht, dass ich mit der Wirtschaftskammer Kontakt aufnehme und da ist mir echt dann mehr oder weniger gesagt worden, sie verschenken jetzt nicht ganz, warum ich anrufe, also vor der Serie.
Ja, klar.
Weil ich gesagt habe, es wird, also so wie ich meine und Lisa Fockenhubers Pressearbeit kenne, einen Murztara geben. Und wir haben
wirklich, Sie so gesagt?
Nein, wir haben quasi wirklich einen tollen Presseaufschlag gemacht. Also wir waren wirklich in alle Magazine, in alle Tageszeitungen drinnen und ich hätte der Wirtschaftskammer quasi vorher sie informiert, weil ich gesagt habe, Achtung, da kommt was, da kommt jetzt ihr dann im Nachhinein Agenda-Setting machen. So funktioniert ja klassische politische Kommunikation. Das ist nicht parteipolitisch, sondern einfach so, du adressierst ein großes Thema. Das
es
Thema
soll
ist
nicht parteipolitisch sein, das muss einfach mal
Nein,
Interessen.
Das geht ja nicht. Das geht eigentlich wirklich nur um die Interessen. Und dass sie dann quasi sagen, was sie lösen, was jetzt gerade wichtig war, vielleicht einfach der Regierung was ausrichten, was noch gescheit war, etc. Und er hat mir zu verstehen gegeben, sie machen eh schon genug. Und,
ja, das sagen sie immer. Sie
und
machen
das
nicht
ist,
so viel.
Ja, und bei uns, ich kann es da immer nur sagen, ich komme ja aus der Werbung. Ich bin eine klassische strategische Kommunikationsberatung, habe lange in Designagentur gearbeitet, Ortner Schinko. Ja. Seit 15
was ist Ortner Schinko?
Jahren, was ist Ortner Schinko? Die Designagentur Österreichs. Nein, wir haben halt...
gibt es Ortner Schinko noch?
Ja, du hast jetzt Ortner EDC. Wolfe gibt es noch, die Mannschaft zum Teil auch noch in der Urbesetzung. Wir haben auch noch Austausch. Mir war halt dann irgendwann der Platz ein bisschen zu eng. Wolfe wollte sich einfach nur weiter spezialisieren und das ist natürlich, er ist der beste Gestalter, den wir haben in Österreich. Und ich habe dann, wir haben lange überlegt, wie wir diesen Hybrid schaffen. Mir war das dann einfach am Ende des Tages als strategische Beraterin oder als Kundenbetreuerin. Firmen zu ermächtigen ist ein super Gefühl und Gründerinnen unterstützen, aber ich bin wahnsinnig gesellschaftsverliebt im Sinne von, ich bin irre idealistisch. Das heißt, ich möchte meine Arbeit, die ich mache, möchte ich jetzt einfach mir im Dienste der vielen einfach stehen, ja. Und wie immer wie dieser Public Value, also du wirklich sagst, welchen Wert hat das dann für eine Gesellschaft zum Beispiel nachher, was ich arbeiten kann, und setzt das jetzt eher dort ein. Das taugt mir einfach, das fühlt mich jetzt nach diesen 15 Jahren Werbung. Und das wollte ich jetzt gerade sagen, das ist die Brücke auch zur Gastronomie. Wenn du dir so einen klassischen Werbepreis anschaust, so eine Gala, das ist meistens ein bisschen zum Kotzen, ja, weil du prämierst die, es ist zwar voll wichtig für die Branche, weil ich finde, wir kriegen eh voll wenig Lob, ja, aber ich denke mir immer,
die Werbebranche kriegt
auch wenig Lob. Es ist jetzt selten, dass ein Kundin Kunde anruft und sagt, hey, boah, wegen euch, Wahnsinn, super, wow, oder.
Sondern alles ist teuer.
Wir sind auch schlecht lobbyiert, also auch im Wirtschaftsministerium, die sagen so, ja, Elliop, seid ihr nicht in einem Kulturverein so gefühlt, ja, und ja. In der Kultur sagen sie, Entschuldigung, ihr seid so kommerziell, ihr müsst alle weg, ja. Das heißt, wir haben ja auch so ein bisschen, und wir machen aber mit dem, was wir kennen, mit all unseren Talenten, und nur einmal, wir sind eigentlich, müssen wir die Gefragtesten im Umfeld sein, weil aktuell geht es um Transformation, um das, wie du quasi Sachen vermittelst, also auch diese ganze AI und quasi, wie bringe ich die Technologie in unsere Kultur. Wir sind ja klassische Übersetzer und Vermittlerinnen in unserer Arbeit, aber wir haben es geschafft. Wir waren in den 90er schon viel, viel, viel weiter. Also da hat jeder, der was
nimmt
auf sich gehalten hat, eine gute Werbeagentur gehabt.
Nimmt die KI euch was weg?
Auch, aber ich glaube, viel schlimmer ist das Selbstverständnis in Österreich, dass wir auch immer nur Kampagnen machen und dann machen wir halt das und das. Wir machen immer alles gleich. Das ist ungefähr genauso wie bei euch. Man macht immer das Essen auf gut Deutsch. Und haben aber nicht geschafft, dass wir unser Selbstverständnis als Branche einmal weiterentwickeln. Und da ist auch die Frage, wir kennen genauso einen extremen Wert für Gesellschaft. Ich kann mir ja aussuchen, ob ich jetzt eine Werbekampagne für ein Weingut mache oder ob ich, was ja natürlich auch wichtig und seine Berechtigung hat in der Wirtschaft, oder ob ich sage, ich löse richtig große Probleme, ja, und ich gehe mir einen großen wirtschaftlichen, keine Ahnung.
Es wird wahrscheinlich mehr Geld im Weingut drin sein.
Das wahrscheinlich, aber auf der anderen Seite auch da, man könnte sich einfach einmal überlegen, war es nicht cooler, dass man einfach schaut, weil wir schimpfen dann immer auf die Unternehmensberatungen, die uns das ganze Geld wegnehmen, so ein bisschen, die machen ja dann wirklich die strategische Beratung. Ich glaube, wir hätten auch voll Potenzial, dass sie unsere Branche einmal weiterentwickeln, eben selbstverständlich. Und da glaube ich auch in der Gastronomie auch. Ich bin mir nicht sicher, ob sie die Gastronomie selber so bewusst ist, weil sie das immer aus einer Selbstverständlichkeit gemacht hat, dass da war für einen Ort, dass, weiß ich nicht, ein Community-Builder war, dass eine Psychologin war, dass, also im Endeffekt waren das ja wirklich, die haben sie ja stundenlang alles angehört, noch immer. Dass der soziale Wert, den ihr habt für die Gesellschaft in Österreich, ob euch das überhaupt bewusst ist als in der Gastronomie. Oder ob es doch immer nur der Fokus ist auf die Dienstleistung, die man hat, wenn man es so gewohnt ist, dass man sagt, der Gast ist König und man darf ja nichts sagen und ja nicht anecken, dass man sich vielleicht auch deswegen die Hörner ein bisschen abmontiert.
Aber ich habe das Gefühl, dass die erfolgreichsten Gastronomen gerade alle ein bisschen anecken, oder?
Hast recht. Hast vollkommen recht. Oder halt im Sinne von, wie die Reitbauers halt einfach, weiß ich nicht, wie viele Zehntausende Menschen schon ausgebildet haben, die das weiterleben. Also es gibt ja dann einfach auch ganz viele Ausbildungsprojekte. Aber mir kommt vor, man hat sich da durch diese Wirtschaftlichkeit und diesen Preisdruck halt irgendwo hinbewogen, der hinbewegt, wo du halt einfach schlecht rauskommst. Und ich glaube, es war cooler, die Gastronomie wieder viel stärker in einen kulturellen und sozialen Aspekt zu verankern. Weil ich glaube, das ist das, was eigentlich am Ende des Tages total
schützenswert ist. Und das werden wir sicher auf die Schnauze fallen.
Ja.
Also ich glaube, dass wir da richtig noch im Kopf fallen werden. Diese soziale Kompetenz, die fördert einfach auch den jungen Leuten. Du kannst mit deinem Handy ja reden, was du willst, wenn du mit Leuten unterhältst an einem Tisch oder einem Wirtshaus. Und natürlich ist dann die Watte Alkohol etc., aber der Alkohol hat er trotzdem, wenn du zwei Bier getrunken hast, bist du nicht besoffen, aber du drehst leichter mit dem anderen.
Ja. Ja.
Das gibt eine gewisse Lockerheit und dieses Gespräch bringt ja im besten Fall immer weiter, mit jedes Gespräch weiterbraucht, ob es schlecht oder gut war. Ja. Das ist eine Erfahrung.
Ja.
Und wenn du Erfahrungen keine mehr hast, dann wo sollst du das nehmen? Also in einem Chat wärst du keine Erfahrung, also
nein.
Kriegst du die Erfahrung nicht, weil das Leben ist sozial. Also wenn du ja. Erfolg im Leben haben willst, musst du mit Leuten reden.
Ja.
Sonst wirst du auch keine Firma führen, weil wenn du mit Leuten redest, kannst du es nicht gelernt hast, kannst du es auch nicht führen.
Naja, man sieht jetzt Auswirkungen, wenn ich 10, 15 Jahre auf ein Handy schaue. Und dann sehe ich dich auf einmal so live und dann kann ich nicht einmal mit dir einen Satz reden. Also das ist halt wirklich komisch.
Das ist erschreckend.
Ja.
Und das wird Probleme. Ja. Und die Erfahrung machst du nicht, weil dann läuft einmal ein Gespräch schlecht und du weißt ja gar nicht, wie ein Gespräch dann schlecht laufen kann. Und vielleicht, wenn du mal fortgegangen bist, hast du halt einmal ein schlechtes Gespräch auch gehabt und hast mal gestritten.
Mhm.
Ist es ja, passiert halt einmal, ist ja nicht immer alles super, ist im Leben ja nicht immer alles heute, weil wenn du nicht mit den Situationen umgehen kannst, wird es schwierig. Und im Wirtshaus treffen sie halt trotzdem die Leute. Oder ja, wo hab ich alle meine Bekanntschaften kennengelernt? Beim Furtgehen. Ja, ist so.
Na voll.
Wo triffst du das? Also, Entschuldigung, ich habe alle beim Furtgehen kennengelernt. Ja. Mein besten Freund, der ganze Freundeskreis trifft man beim Furtgehen. Ja. Oder einem Verein vielleicht, noch Fußball spielen. Aber eigentlich dann wieder auch beim Furtgehen.
Nein, aber das ist, was du sagst, das hat was aus uns gemacht, als ganze Gruppen.
Und es macht ja immer was mit den Erfahrungen.
Und das Problem ist halt jetzt, wenn du diese Umgangsformen hast, und jetzt hast du gerade Ö1, ich bin ja so froh, dass jetzt einfach auch im Öffentlich-Rechtlichen viel jetzt einmal das auch ein bisschen debattiert wird. Also nicht nur auf diesen, es ist so schade, dass wir jetzt keine Schnitzeln mehr haben irgendwo, sondern dass man.
Nein, das ist ein Mehreffekt. Wir sagen immer so, super, es dann alle nur noch sporteln und keiner trinkt mehr was. Ja, ist alles schön und gut, aber vielleicht ist einmal das Thema, mal eine Balance zu finden zwischen
allem. Loslassen, weißt du, also der Eskapismus, einmal loszulassen, einmal zu sagen, ich löse mich, einmal zu sagen, ich muss nichts zöhnen ständig, das hat ja auch wieder was von diesem, ich sag's ja immer, es ist der Kapitalismus, der sagt, du musst effizienter werden, Maxi, du musst schöner werden, du musst sportlicher werden, du musst zöhnen. Nur einmal, ich finde es grundsätzlich, wir haben in Österreich, also wir kultivieren das Trinken noch immer ganz gut, aber ich bin bei dir,
ich
man muss
gar
nicht immer
ich
schwarz-weiß immer
ja,
so.
Ja, es ist immer alles nur Extreme.
Nein, so ernste Jugendliche, wo ich mir denke, hey, hallo, in eurem Alter, da war ich schon noch ein bisschen lustiger oder unbeschwerter, weißt du, es geht ja um die Leichtigkeit.
Ich habe einen Freund von mir getroffen bei der Hochzeit, das war bei der Hochzeit von einem Freund von mir, der jüngere Bruder hat nichts getrunken. Das war mein Maxi, das hat verstanden, Alkohol, so ein Scheiß. Jetzt ist es 3 Jahre her, jetzt habe ich letztens in einem Lokal getroffen, bin dann voll Rausch, sagt der Maxi, ich hab's verstanden. Der Rausch gehört auch zum Leben dazu und es ist so schön.
Ja.
Ja, es gehört dazu. Ich muss ja nicht noch fett sein.
Mir hat das damals beim 12-Festival so schön gesagt, ohne Alkohol hätte es auch keine Evolution geben, weil also das so die Rudelbuddel-Zwuddlerei.
Die machst du nicht nüchtern.
Naja,
in der Regel
ist
nicht
so.
Nüchtern.
Du bist Zesser gefahren und haben sie irgendwann schon zum Bierbrauen angefangen und haben sie mit den ersten Alkoholikern angefangen. Das ging blöd. Natürlich sind gleich die Pest gekommen und Cholera und was der Kucker gewesen ist. Ich glaube,
das Alkoholbrauen hat aber auch geholfen, dass das haltbar war.
Alles. Also das hat ja, also nur einmal, ich glaube auch, dass unsere Gesellschaft ganz oft dieses Loslassen und deswegen glaube ich, war es ja voll geil, wenn man einfach so analoge Orte schafft, soziale Orte schafft, wo auch das Handy keine Rolle spielt und ich bin sogar so weit, dass ich finde, das Handy hat im Wirtshaus überhaupt keinen Platz mehr. Gar keinen.
Hat die Clubkultur zerstört.
Hat sämtliches Vorgehen und wenn ich mir denke, was
Handys
für
weg vom Tisch. Handys.
Ja, einfach
das
weg.
Essen fotografieren. Funktionierten Restaurants, wenn sie nicht gepostet werden würden? Ja. Das wäre also ein tolles Gespräch mit Ratzen Sohn. Das Ratzen Sohn ist sicher das meistgeteilteste Restaurant wahrscheinlich auf Social Media. Aber sie reposten quasi ja nichts. Würde das Restaurant trotzdem so gut funktionieren, wenn nichts gepostet werden wird?
Ich bin eine starke Verfechterin der Marke. Ja, ich bin markenaffin und Marken.
Darum frage ich dich ja gerade.
Sie nicht an. Marken machen sie begehrlich und Begehrlichkeit schaffe ich eigentlich immer, indem ich ein Mysterium Pronome bilde.
Bergheim.
Ich glaube, das wird funktionieren. Naja, das ist ja schon, dass du beim Ratz vor der Tür stehst, nicht einfach reingehen kannst. Das sind Kleinigkeiten, wo du sagst, du hast irgendwo Parameter. Wir haben im Ratz und Sohn, wo ich betreue den Luki noch immer. Aber wir haben ja damals das auch, oder auch die Website, die war absichtlich scheiße. Das ist so. Das gehört, damit ich halt nicht gut buchen kann. Ich verstehe schon, dass das weh tut. Aber wenn ich dort unbedingt hin will, die Frage ist ja immer, wen will ich denn da sitzen haben? Ich mag ja keine, also ich finde ja auch schon, dass sie, zum Beispiel, ich habe oft in der Beratung,
warte mal, jetzt gehen wir vom Steiner-Restaurant, wie leitet man das runter auf Wirtshaus?
Naja, dass man generell.
Bei den Wirtshaus ihn anleiten lassen, hauen sie mal rein.
Achso, das funktioniert zum Teil nicht, ja. Beim
aber wie
würdest
du dich begehrlich machen als Wirtshaus?
Ich finde.
Wie machst du dich begehrlich als Wirtshaus? Entschuldigung,
das ist viel gut.
Weil Steiner Restaurants haben wir eh genug.
Also ein LGBTQ. Also quasi, ich habe mir mit einem queeren Pärchen gesprochen, da im Rahmen unserem ORF-Sendung.
Sind sie im Bett gesessen?
Genau, das haben wir im Bett gesessen und die zwei, die Queer-Community braucht Safe Space. Das ist ganz schwierig, weil die sind so diskriminiert, das kann man sich gar nicht vorstellen. Also wurscht, wo die hingehen, die müssen wirklich eigentlich so viel vorweg planen und überlegen, dass sie wirklich jeder wohlfühlt, vor allem dann auch unter dieser Prämisse, dass vielen von schwulen Menschen, Menschen mit anderer Sexualität einfach vom Land geflohen sind, wenn nach einem Outing eine Katastrophe passiert ist und dann Zerwürfnisse geben. Das heißt, die wollen aber nicht alle in der Stadt leben. Das queere Leben ist ja nur mehr in der Stadt quasi konzentriert, sind aber voll viele Menschen, die gehen da unter, weil sie überhaupt nicht keine Stadtmenschen sind oder sind nicht interessiert. Und die müssen quasi so viel fragen. Also die sind so nah am Gast. Also die erfahren so viel. Die fragen, hey, wie fühlst du dich wohl? Was brauchst du für das? Ich habe das noch nie erlebt, dass mich einmal ein Gastronom so wirklich gefragt hat, was er braucht. Aber ich glaube, dass da ganz viel in dem Dialog passieren müsste. Und umgekehrt, der Wirt aber auch dann wieder mal, oder die Wirtin auch wieder mal ein paar Regeln definieren dürfte, finde ich. Weil wann, das heißt, um zwei ist Schluss, weil wir müssen dann fürs Abendservice was machen, dann kann ich halt dort nicht bis um vier abhängen. Genauso mit dem Absagen, nicht absagen. Es gibt ja so viele Spielregeln, die, das hätte es früher nicht gegeben. Also für eins hat ja auch Wirt sogar gesagt, die Leute kommen ein und grissen nicht einmal.
Nein, ist nicht so.
Das ist ja immer, wo sind wir denn? Ja, wo muss ich hin?
Hallo Christi, du bist bei mir zu Gast.
Vollgas. Und das ist die Urform des Gastgebens, dass man mal kapiert.
Schön, dass sie da sind.
Der da ist, das ist nur immer sein Platz und sein Ort. Und dass der diese Größe oder die Größe, sie die Größe hat oder die Person die Größe hat, diesen Raum mit dir zu teilen.
Also eigentlich macht die begehrlich, dass du Grenzen aufzeigst.
Ich finde schon. Also ich glaube, das kommt da wieder. Und so sehr sie die Leute da mokieren, dann sollen sie halt schauen, was in Zukunft feiern. Ich glaube, das Schulterschluss auch hier, würden in Linz jetzt zum Beispiel alle diese Stornogebühren einführen, ab einem gewissen Fine Dining, wenn du sagst, 160 Euro Menü, das geht nicht. Wenn die das alle flächendeckend, jedes Jahr diskutieren sie es wieder, sie müssten es flächendeckend einführen, dann war die Diskussion.
Ja, und dann
vom
hast du
Tisch.
Da Gastronomie das Problem, dass die zwei, drei abspringen und sagen, schau, wir sind so tolle Menschen, wir machen das nicht. Ja, obwohl ich das sage, okay, wenn du jetzt, ja. Was ist, wenn ich spontan ins Wirtshaus gehen will, dann gehst du halt hin und fragst noch einen Tisch.
Na voll.
Es geht um die Planungssicherheit, weil spontan, wenn er frei ist, ist er frei und wenn er nicht, ist er nicht frei.
Na, und so.
Aber es gibt halt
so
viele Leute, die dann austanzen.
Dann in die Relevanz,
weil jeder schaut auf seine eigene Suppen. Es ist verwurscht. Ich sag dir das hundertprozentig.
Deswegen, sie sind halt schlecht vernetzt und wenn sie sich treffen,
sie wollen sich nicht vernetzen. Sie wollen vernetzt sein, aber jeder will sein eigenes Süppchen kochen.
Glaubst du wirklich, dass das so
egoistisch
sind? Ja? Ich habe oft das Gefühl, dass
schau mal in die ganzen Skiregionen, wo viele Familien sind. Hat für ja nichts wie die anderen Familien. Habe ich als Händler mal lernen dürfen. Habe ich als Händler lernen dürfen, guck dich nicht zum einen und erzähl vom anderen, obwohl alle so gut miteinander sind. Und das Beste wird, dass du wieder wirst.
Ja.
Also da hat ja nichts von anderen Betrieben. Ja. Weil es gibt eigentlich für dich nur den einen.
Aber das heißt, du sagst, die Chance für die Weiterentwicklung der Gastronomie zu einem guten Arbeitsplatz der Zukunft ist eigentlich nur in dem, die nächste, also ihr eicher Generation, die ja schon wieder 20 Jahre im Business sind.
Und die machen sie das selber. Und das sind dann immer gleiche Grüppchen.
Ja.
Das ist ja, das merke ich ja selber, das ist ja alles eine gleiche Bubble.
Mhm.
Unsere Gäste gehen ja immer alle auch zu den gleichen Lokalen.
Ja.
Die uns wollen. Also, frag alle miteinander und jeder geht immer zu den gleichen Bubble. Ja. Es gibt andere Bubbles auch noch.
Ja.
Die sicher erfolgreich sind, aber es ist so eine gewisse Bubble.
Mhm.
Nimm sie im Ratz und so, nimm's Kandel, nimm das einfach so beieinander.
Ja.
Oder Mochi dann dazu noch und Essencheck und es ist alles so der gleiche.
Ja. Aber auch
es ist halt auch die Spitze.
Mit einer gleichen Philosophie, wie man sich selber einen Arbeitsplatz der Zukunft irgendwo schaffen kann.
Genau,
oder?
Und da gab es sicher einen Schluss.
Mhm.
Oder gibt es einen, schon der da ist, aber.
Nein, müsst ihr euch einfach einmal einen Nachmittag zusammensetzen.
Ich bin nur Händler.
Ich nehme ein Flipchart. Du bist nicht nur Händler, Entschuldigung.
Dabei bin ich gerade nur Händler.
Du bist der Gastgeber. Aber da müsste man sich halt hinschätzen und das machen. Ich finde das auch, was der Robin in deinem Podcast, in eurem Podcast gesagt hat, so cool, dass er es geschafft hat, dass sein Team jeder Charakter bleibt. So quasi. Es ist jetzt nicht nur er der Ankerpunkt, nur wenn er da ist, rennt was. Also ich finde ja auch das, früher war
ja das ist viel, du musst ja reflektieren.
Und du bist so ein Märtyrer und der muss das kennen. Und ich finde, man muss die Wirten und die Wirtinnen auch ermutigen, sie sind nicht mehr die MärtyrerInnen, sie müssen auch nicht mehr alles kennen und es muss ja nicht die Verantwortung die ganze Zeit nur an ein, zwei Personen hängen.
Na, überhaupt nicht.
Absolut,
ich glaube, es wachsen ja alle mit, wenn Verantwortungen aufgeteilt sind.
Ja,
und du musst es aber erstmal für dich selber zulassen, dass nicht nur dein Weg der richtigste ist.
Ey, aber da müssen wir ja viel Führungskräfteschulungen machen. Es war bei uns ja auch so in unserer Branche auch so, dass ich immer glaube, dass die Werbeagentur-Chefs, das sind nicht die einzigen Machobetzkis, da ist man draufgekommen, es ist total ein schlechtes Arbeitsumfeld. Man hat jetzt dann Umfragen gemacht, da ist rausgekommen, also wir haben voll viel Sexismus machen wir vorher in der Werbebranche, wir haben wahnsinnig viel Machtprobleme, strukturelle Probleme quasi, wo es wirklich sagst, die Jungen wollen eigentlich nicht mehr zu uns arbeiten. Kommen. Und jetzt natürlich, was macht dann der CCA? Unsere Interessensvertretung sind alarmiert, die haben sich sofort Konzepte überlegt, die haben sich Kurse überlegt und es ist echt so, auch in der Creative Region jetzt in Linz, das rennt voll gut. Jetzt tauschen sich ja die kleinen und mittelgroßen UnternehmerInnen aus und sagen, hey, wie können wir es besser machen, weil das ist over. Also ich habe da super Interview gehört und denkst, wir leben nicht mehr in dieser Welt, die vor 20, 30 Jahren war. Hey, wir müssen das jetzt echt einmal sich hinsetzen und einfach uns das realisieren, dass das das anders ist. Und wir müssen
was meinst du jetzt genau?
Naja, dass uns das 15 Jahre, 20 Jahre Social Media einfach was mit uns gemacht hat, dass einfach die Superglobalisierung was mit uns gemacht hat, aber dass wir trotzdem in Österreich nur immer in einem Safe Place leben, also es ist einmal der sicherste Platz der Welt, ja. Aber zu überlegen, was ist uns was wert, ja. Ich habe jetzt letztes Mal wiedergehört, habe ich mit einem großen Bankchef von Oberösterreich geredet und er sagt, da geht es um Kulturförderung gegangen, ob sie nur weiter Kultur fördern, Ausstellungen etc. Und er sagt, naja, müssen wir schauen, ob das uns was bringt. Und ich habe gesagt, das ist die falsche Frage, Herr Blablabla. Ich habe gesagt, was ist es Ihnen wert? Es ist nicht, was es uns bringt. Es ist, was es uns wert ist. Und wenn ich als Ort sage, mir ist das wert, dass ich uns ziehe, dann geht auch wieder jeder ein. Ich bin in einem Tennisverein im Vorstand. Ich weiß, was ehrenamtliche Arbeit heißt, wenn keiner mehr mit tut. Seit Corona ist es wirklich schwierig. Du musst fast jeden überreden, dass er kommt. Ja, früher haben wir auch gesagt, wir machen ein Fest und es waren 100 Leute da.
Was kann ich machen?
Das ist irre. Ja. Es ist irre. Aber dass das wieder alltäglich kultiviert wird, dass es nicht darum geht. Ich weiß, wir haben uns jetzt 30 Jahre im Individualismus.
Das habe ich zum Beispiel nicht so erlebt. Dass ich muss schon wenn du coole Sachen machst in meiner Generation. Und das ist, was ich im anderen Podcast schon gesagt habe, dass das eigentlich das Größte war, was mir am meisten Spaß macht oder mich am meisten begeistert in meinem Tun, ist, dass ich Leute mitbegeistern kann, dass ich eine Gruppe um mich habe, die da immer voll mitzieht. Nimmst du Wirtshaus aus? Was haben wir da immer für einen Stand?
Irre.
Dass der Simon aus Wien, die Julia mitkommt, die Gloria und wir sagen, hey, wir machen uns eine richtig gute Zeit und wir werden da oben nicht reich.
Ja, oder?
Nein, wir werden da nicht reich.
Oder auch der Event, dass man bei
Wirtshaus genau.
Was
aber das
macht.
Würde nicht gehen, auch unser Sommerfest würde nicht funktionieren, wenn nicht alle an einen Strang ziehen würden, alle mithelfen und das machen, aber weil es ein Mehrwert für alle ist. Man sagt, wir machen ein cooles Event für coole Leute, mit coole Leute. Und nein, das musst du jetzt schaffen. Es macht halt keiner mehr was, weil er irgendwas macht. Aber du musst dich leider auch begeistern können.
Ja, und es auch ein bisschen zu verstehen, dass es ein Community-Event ist. Ihr seid ja auch Branchenvertretung, die steht für was ein und ihr seid ja alle auch befreundet und da wird dann trotzdem was kultiviert, weil du sagst, hey, können junge Leute, die Einheimischen kommen und ich finde gerade die Wirtshausreise ist ein super Beispiel für das, wie das abgeht. Ich meine, natürlich kann man jetzt sagen, die Eventisierung in der Gastro ist auch schwierig natürlich, weil du musst heutzutage immer ein Event machen.
Alles, ist alles ein Event. Ja. Das ist ja gerade, was ich mir aufgeschrieben habe, ein bisschen so ein Thema.
Ja.
Wie viele Gastro-Konzepte funktionieren eigentlich eher so auf Instagram oder vor allem wegen Instagram als wie im echten Leben?
Boah, viele.
Oder? Es ist so.
Das ist aber das, was ich zuerst gemeint habe. Der Content fokussiert sich auf das Plate, auf das Tisch, auf die, also oder diese berühmte Pizzeria da in München, die wo jeder am Häusler Klo macht. Also das ist jetzt so, man denkt,
wo jeder am Häusler Klo macht?
Ja, Instagrammable. Wie heißt denn die? Ja, ich habe es vergessen. Grüße gerne raus an München. Aber da hast du vollkommen recht. Das ist dann zum Teil eine gewisse Oberflächlichkeit. Ja, sicher hat es auch mit Kommunikation geben. Aber wo wir hinkommen müssen, ist, dass wir von dem Event wieder zurückgehen in das Alltägliche, wo jeder in seinem Ritual vom Tag das einbaut, dass er sagt, hey, da schaue ich nicht zu. Aber da wird zum Beispiel das Problem.
Der Alltag ist schönste. Gehen wir Wirtshaus, Lieblingswirtshaus in Salzburg und ist immer das Gleiche.
Ja.
Das ist eigentlich, ich habe nicht geglaubt, dass ich das mache.
Es gibt ja voll viel Stabilität.
Es ist super geheim und ich so Zunge, ist meine Zunge gerade im Schloss eigen und bin einfach so, bin ich daheim, super.
Ja.
Da kommt der Wirt da, der Wirt, der Kurt, der Barlegende ist und ihre Schatzfrau über das Leben.
Wobei ich sagen muss, ich finde es ja voll schön, weil wenn du dir überlegst, das hat der Helmut Rachinger, weil wir mal über den Philipp geredet und er hat gesagt, das war nicht meins, da die ganze Zeit irgendwas ins Handy reinsagen, das war so vor 10 Jahren. Aber er hat dann auch, finde ich schon, durch Netflix und durch die Chef's Table und generell, dass auf einmal Köche, KöchInnen wieder so einen Legendenstatus kriegen oder das Essen auch wieder so ein bisschen was Besonderes
wird. Und die Besonderes hast du in den Gastgeber aus Wirten hast du die nicht.
Ja, und das ist das.
Es gibt kaum Wirten, die das machen, keine Wirten. Der Philipp ist kein Wirt.
Nein.
Philipp ist vieles, aber kaviert.
Philipp ist eine versteckte Werbeagentur, ja.
Nein, ja, Werbeagentur, er ist Koch, er ist Hotelier, er ist kaviert. Das ist ja auch Kavierzhaus, er ist Kavierzhaus für mich. Ist kaviert.
Nein, du hast recht, aber was ich aussehen wollte, ist, dass man halt sagt, man kann solche medialen Höhepunkte oder diese Glorifizierung von manchen Branchen dann schon nutzen, dass man sagt, hey, man hat jetzt wieder ein bisschen einen Selbstwert. Und mir kommt vor, der Selbstwert ist ja gerade sehr gering in der Gastronomie, weil man echt erschüttert ist, weil, wie gesagt, man weiß hinten und vorne nicht, wie man sich das leisten kann gerade, also im Sinne von weder der Gast, aber auch die Wirtshäuser, aber auch wurscht, Restaurant.
Ja, auch die Wirtshäuser, wenn ich sage, ich mache mehr Umsatz jedes Jahr, aber es bleibt weniger über, das ist ja auch so.
Nein,
das macht ja hin. Du machst da 20% mehr Umsatz und denkst du,
eigentlich
müsste ich frei hin und bist so, hörst du, es bleibt weniger, weil letztes Jahr, wie gibt es das eigentlich?
Ja, vor allem sind es ja Menschen, die ständig düfteln, weißt du, die haben ja super Ideen. Ja,
die 20% mehr Umsatz machen, die düfteln eh. Die machen sehr Gedanken, weil sonst machen sie nicht 20% Umsatz mehr jedes Jahr.
Ja, aber du musst immer was bieten und dann sind es Menschen, die sich so viel mit Sachen auseinandersetzen und was dann so schade ist, wenn man dann so schlecht drauf ist. Und ich finde, dann schmeckt man das auch, wenn irgendwie die Stimmung nicht gut ist und es ist halt irgendwie so. Und da denke ich mir halt, liebes Österreich, wir müssen uns jetzt irgendwas überlegen. Diese große Strategie nach außen mit diesen ganzen Sternen und wir sind mega erfolgreich und Kudos to everybody. Nur, wie schaffen wir jetzt in der Fläche eine Struktur zu finden, dass dieses Beziehungsgut, dieses Kulturgut essen, Kulturgut trinken, also ich würde das gar nicht auseinandernehmen, dass wir das pflegen, dass wir uns für das Maßnahmen überlegen. Ja? Naja, eh sowas wie das zum Beispiel, Wirtshausrohr ist jetzt das kulinare Jung, du musst wahrscheinlich die Jungen noch mal ein bisschen anfüttern, aber ja, ich glaube, du musst wahrscheinlich schon ein bisschen Überzeugungs- und Kommunikationsarbeit machen. Ich glaube, dass sie irre viel GastronomInnen ganz allein fühlen und jeder kämpft sein eigenes Ding gerade.
Jeder Unternehmer.
Ja, und es ist
ganz
halt wirklich,
viele Unternehmen in dieser Branche fühlen sich alleingelassen.
Ja. Aber du hast ein wenig, also so kognitive Dissonanz. Ich habe ja dann oft in die Ortschaften gefragt, und wann wart ihr das letzte Mal essen beim Blablabli Gasthaus? Also ja, eigentlich erst vor 2 Jahren das letzte Mal. Ja. Und ich denke mir so, Freunde, aber so wird das nichts, weil ich muss ja mein Geld wohin tragen, hat der Philipp einmal gesagt, ja. Ich muss ja, wenn ich mein Geld ziehe, ja,
dann musst
muss
dir
ich
was
wissen,
anschauen, oder?
Wo ich es hin tue. Und dann schaue ich, sage ich, hey, ich kaufe mir lieber bei dir den Wein, weil ich möchte, dass es dem Maxi gut geht und dass er an seine ganzen Philosophien fruchten, ja. Und das muss ich, soweit ich es mir leisten kann. Nochmal, es gibt in Österreich wirklich eine hohe Anzahl an Personen,
wir reden
die
sich nicht
leisten kann, ja. Aber zu kultivieren und zu sagen, hey, heute lasse ich den geschissenen Thermomix einfach stehen und geh wieder mal essen. Ja. Das Problem ist,
wir brauchen nicht putzen.
Früher hat man halt keinen Anlass gehabt. Also jetzt braucht man ständig Anlässe. Ja.
Und was ich auch merke, wenn du die Gastronomen redest, allgemein, es spitzt sich so aufs Wochenende immer alles zu.
Ja, Vollgas.
Es ist alles nur noch Wochenende. Ja. Du gehst nur noch am Freitag essen, am Samstag. Also bleibt über, dass alle Lokale Freitag, Samstag
fit sind. Es muss jeder immer fit sein. Es muss jeder ständig fit sein für die Arbeit und erholt sein. Und dann ist natürlich das Hässeln mit den Kindern oder zu. Also im Sinne
ja,
von,
und dann das Hässeln mit die Handys.
Familie.
Das ist ja keine Erholung, wenn du das Handy anschaust. Muss man sich bewusst sein. Wenn ich eine Stunde im Bett liege und aufs Handy schaue, bin ich nicht erholt.
Nein, vor allem bist du 4 bis 6 Stunden einfach wieder involviert in irgendwas. Und meine Utopie, die ich habe, ist das schon so ein analoger, strahlenfreier Meetingraum, wo du halt einfach auch wieder zufällig einen Notar triffst, so wie früher. Ja? Früher waren ja, da hast du ja Verträge machen können im Wirtshaus. Da ist ja alles.
Da hast du die besten Deals ausgemacht im Wirtshaus. Die größten Geschäfte sind im Wirtshaus.
Unglaublich. Und
da ist
auch
viel verzockt worden. Ist auch viel verzockt worden natürlich.
Ja, aber ich hätte einfach gerne mal mittags, gerne mal Soft Entertainment im Sinne von einem leichten beruflichen Gespräch, was mich irgendwie inspiriert oder weiterbringt. Ja, wie du gesagt hast, ich bin ja auch so wie du. Es gibt kaum ein Gespräch, wo ich nicht mal nachher gedacht hätte, geil, habe ich schon wieder einen neuen Gedanken oder hey, wow, hab mich gerade inspiriert.
Ja, oder wenn du dich geärgert hast, dann hast du das gedacht, okay, den Trottel baue ich nicht. Das passt ja.
Nein, aber oder dass du halt sagst,
nein, das ist ja okay, hast du ja was gelernt damit.
Die nennen das, ich habe das Low Intensity Social Life hast. Das gibt ja in der Soziologie schon wieder Begriffe.
Aber Low Intensity haben wir noch nie gemacht, glaube ich.
Ja, jetzt war es auch halt vielleicht jetzt ein schlechtes
so,
Beispiel.
Wir erzählen alle Leute, sollen alle miteinander reden, wir Extrovertierten.
Ja, aber Low Intensity hast halt, oder ich habe das ja so genial gefunden beim Nobelhart und Schmutzig, zum Beispiel die Weihnachtsfeier für Einzelpersonenunternehmen. Ja, ich weiß nie, ich kann seit Jahren nicht feiern, weil ich allein bin und meine KundInnen laden mich alle nicht ein zu einer Weihnachtsfeier. Und ich hätte das voll geil gefunden, wenn sie in Linz auch irgendein, also, oder
wie ist das abgelaufen? Wie war das?
Die haben einfach einen Tag genommen, ich glaube, es war noch ein Dienstag vor Weihnachten und haben gesagt, hey, das ist jetzt quasi, wir haben 30 Sitzplätze für Einzelpersonenunternehmen, ihr könnt es buchen, das ist euch eine inoffizielle Weihnachtsfeier, dass ihr auch selber quasi euch feiern
das
könnt.
Das sind nur Einzelunternehmer gewesen.
Voll geil. Und vor allem auch für Tage, die wo es ein bisschen schlecht ist.
Linz ist klar wahrscheinlich.
Ich weiß nicht, nein, Entschuldigung, wir sind die Unternehmerinnenstadt und Unternehmerstadt.
Aber also, ist es dann Einzelunternehmerinnenstadt?
Einzelunternehmen, nein, wahnsinnig viele EPUs. Also jedes zweite Unternehmen ist auch Frauen geführt in Oberösterreich. Wir haben einen extrem boomenden Wirtschaftsmarkt.
Jedes zweite Unternehmen, wie sind die anderen zwei in Österreich, weißt du das auch?
Nicht so wie bei uns. Also es ist arg, aber es ist jetzt klar, die ganzen Industrieunternehmen, ja, das weiß ich nicht, aber ich weiß nicht, dass bei uns eine hohe Anzahl ist.
Ich glaube, ihr habt zu viele taffe Töchter, die ihr übernommen habt.
Ja, das ist natürlich, also da denke ich mir auch mal, wieso kann dann Familie und Beruf, wieso lösen wir das nicht, wenn wir eh so viel sind? Also wir müssten das ja auch hinkriegen. Also nur einmal, ich nehme mich schon selber bei der Nase, aber ich nutze halt meine Freizeit schon, dass ich ständig bei der Wirtschaftsagentur, in der Wirtschaftskammer überall bin und sage, hallo, wir können das nicht jeder für uns lösen. Es kann nicht jetzt der Wirt in Eibiswald für sich lösen, sondern wir müssen in der Fläche großzügig jetzt einmal Sachen ändern. Die hassen, wir wollen, also nicht nur vom Mindset her, wir wollen, dass in Österreich mehr aufsperrt statt zusperrt. Wenn ich das jetzt einfach nur als allgemeine Floskel, ich meine, ich finde jetzt den Titel nicht berauschend.
Die Wirtschaftsrat braucht Unternehmen.
Aber wir brauchen
Sie brauchen Unternehmen, weil sonst existieren die halt nicht.
Nein,
und es wird zu wenig Gründe.
Wir müssen einfach eine wirkliche Aufbruchsstimmung schaffen. Und das muss ein überbordender Optimismus sein, wo man sagt, wir haben eine Zuversicht, wir haben die Leute und wir lösen es. Weil das hat der Ari Bürgermeister recht schon gesagt, es kann sich auch eine Behörde überlegen, ob es was verhindern will oder ob es was lösen möchte. Und das kann sich jeder von uns. Mit welchem Gefühl gehe ich in ein Meeting, sage, find mal eine Lösung oder stelle mich jetzt einfach quer. Und das ist halt in Österreich schon bewundernswert. Ich habe in Deutschland gelebt, ist auch zum Teil schwierig, dass du sagst, du findest wirklich, aber da ist wenigstens pragmatischer, vor der Entscheidung und dann wird das einfach exekutiert. Aber da wünsche ich mir manchmal einfach ein bisschen einen anderen Zugang, weil ich sage, hey, das ist uns jetzt einfach wert, Punkt. Und jetzt machen wir mal, jetzt fahren wir mal drüber. Jetzt gehen wir mal raus und sagen, hey, jetzt wird alles geil, weil jetzt sperren wir auf. Jetzt sperren wir das ganze Land auf. Und ich glaube, dann würde man auch diese ganze, ich merke es jetzt aber bei den Unternehmen, weil wir haben jetzt auch Umsatzrückgänge natürlich in der Werbung, in dem Marketing, überall, weil natürlich unsere Unternehmen auch alle sparen müssen. Aber das vieles davon ist ja eigentlich ein subjektives Gefühl. Von, ich muss mir jetzt was auf Zeiten legen. Ja. Ist ja immer das Schlechteste. Wenn schlechte wirtschaftliche Zeiten sind, musst du viel mehr kommunizieren und Marketing machen. Also das ist ja das, was viele nicht verstehen. Du musst immer reziprok quasi arbeiten. Aber es ist am Ende des Tages, glaube ich, braucht es bessere Stimmung oft. Ja. Und die Fahne hochhalten. Und wir sudern halt gern, das ist eh das eine. Aber eh, wie du sagst, ihr braucht ein Handy, auch WhatsApp-Gruppen und ihr seid im 0,nix organisiert. Und dann, wenn du sowas sagst wie die Wirtshaushäuser,
oh, stell dir mal vor,
die Wirtshaushäuser oder der Sommerfest oder irgendwas, stell dir vor, du gibst dann noch eine Pressemeldung aus und sagst, wir haben uns vor dem Event eine Stunde zusammengesetzt, wir haben unsere wichtigsten 5 Themen, die größten 5 Herausforderungen haben wir quasi rausgefunden, haben das zusammengeschrieben und das wollen wir jetzt da in dieser Botschaft quasi unterbringen, wer immer dann nachher was damit macht und wir adressieren die Wirtschaftskammer, wer immer, Wirtschaftsministerium, Gastronomie, Tourismusbranche, dass wir da und da und das machen. Das sind unsere Forderungen oder das sind unsere Wünsche oder so könnte es gehen oder was können Sie von uns lernen, ja. Und das ist die Verknüpfung, die ich meine, genauso in Schlappen. Hey, ich finde es super, ich finde es voll wichtig, dass man sie trifft, dass man sie feiert, dass man sagt, hey, Zusammenhalt, Wiedersehen, das ist alles cool, aber bitte verknüpft es einfach mit einer Stunde, 5 Botschaften. Wir sind alles Profis und wir haben ein Kommunikationsproblem, das können wir nur durch Kommunikation lösen. Und das ist der Punkt, den ich mir einfach so wünschen würde von der Gastronomie am Ende des Tages, weil die Selbstwert, den definieren wir selber für uns, das Selbstverständnis auch. Also vielleicht hat sich das einfach auch verändert. Ihr wollt anders arbeiten, es gibt ein anderes Selbstverständnis und das neue Selbstverständnis muss den Gastgästinnen auch kommuniziert werden, weil wie gesagt, wo sollen sie denn hingehen? Irgendwann wird es eh keine Alternative geben und ich finde, man darf sie auch mal ein bisschen bewegen. Durch das ganze Rating-Verfahren, ich kann alles anonym ablassen, da sind Zerwürfnisse gekommen und es geht am Ende des Tages, das größte Gegengift gegen diese Grauslichkeiten in dieser Welt ist, miteinander voll die gute Zeit verbringen und das ja, auch wertschätzen, immer. Dass man sagt, hey, ich bin jetzt 4 Stunden bei dir im Wirtshaus und verliere mich, weil es so schön war und so gemütlich war und
absolut.
Ganz wichtig.
Haben uns gestern auch verloren im Ratzensohn.
Ja.
Im Wirtshaus, ist kein Wirtshaus.
Naja, aber das Ratzensohn ist witzigerweise ein Fine Dine, das geschafft hat, einen sozialen Raum aufzumachen.
Ja, das stimmt.
Weißt du? Und das ist diese Komponente, das Beste aus beiden Welten oder das, was halt einfach alle sagen, versuchen, diese Atmosphäre, sagen sie immer, Atmosphäre aus dem Wirtshaus wohin zu bringen. Hey, es ist der soziale Raum. Und das finde ich Ratzensohn.
Ganz viele Leute möchten ein Café öffnen, ein Bar, ein Restaurant öffnen. Wo siehst du den größten Fehler bei denen? Was ist der Denkfehler, der größte Denkfehler?
Ganz viel ist Architektur. Also witzigerweise, was ich mir so anschaue, ist ganz oft, gerade so nach Umbauten von erfolgreichen Bars, die dann nicht mehr erfolgreich sind, Freunde, ja, weil einfach die Architektur da drinnen ein Wahnsinn ist. Also da geht schon drum, also bei einer Bar sehe ich wirklich was Langgezogenes, wo man wirklich stehen kann. Oder
Bar.
Also,
ja, eine
oder
Fläche, wo ich hin, ja.
Naja, aber nicht nur halt so einen kleinen Counter, wo ich halt irgendwie lässig Bar, sein kann, sondern
wo ich sitzen kann.
Und da geht es auch so um das Instagrammable, dann geht es oft um Akustik, finde ich, was vollkommen unterschätzt wird oft. Ich bin gerade wieder in einem sehr großen Lokal gesessen, wo wirklich jedes Gespräch am Tisch geblieben ist, was ich voll angenehm gefunden habe. Also das sind so Kleinigkeiten, wo man dann da nicht zu dir
sein. Ist dann der Denkfehler der, dass sich Leute, was ist der Fehler, was ist der Denkfehler?
dass man sich da keine Professionistinnen sucht.
Okay.
Oder
und wenn
halt
das Geld aber
Beispiel,
nicht da ist?
Ja, oder einfach dann sucht man sich vielleicht einen Architekt, Architektin, aber vielleicht hat, muss man sich überlegen, was ist denn das Nutzungskonzept von dem? Ja? Wer geht denn da ein? Also grundsätzlich 40% aller Insolvenzen in Österreich basieren auf einem Nichtwissen der basalsten betriebswirtschaftlichen Lehren oder Thesen. Ja, zum Punkt 1, sie wissen nicht, für wen sie es machen, sie wissen nicht, wofür sie es machen, sie sind nicht positioniert, sie haben sich vorher den Markt
die
nicht
Zahl
angeschaut.
Die Zahl ist sicher in der Gastronomie größer.
Ja, aber es ist ihre.
Die ist sicher in der Gastronomie größer wie 40%. Weil
Wirtschaftskammer gehört, das in Auftrag geben, weil das darum gegangen ist, hat der Ukraine-Krieg eigentlich für alle Insolvenzen gesorgt. Ja, und dann kommt man drauf, das, was ihr schon seit 20 Jahren mitkriegt, weil das ist in Deutschland und in Amerika, wo ich gearbeitet habe, war das echt anders. Dass ich ja oft im Marketing ja auch da scheitere, dass ich sage, hey, ihr kennt ja nicht einmal die Basics einmal eins. Wenn ich jetzt bei der Moderation frage, für wen macht ihr ein Event? Was ist das Ziel von dem Event? Und die können mir das nicht beantworten. Und das sind aber zum Teil Events, die ein paar hunderttausend Euro Budget haben, KollegInnen, und was geht's denn? Das ist unsere einzige Aufgabe in der Kommunikation.
Was wollt ihr eigentlich machen? Genau, wen wollt ihr erreichen?
Wer soll denn da, visualisierst jetzt die eine, macht die Augen zu und überlegt da einen Ablauf, wo du sagst, hey, da würde ich voll gern, da gehe ich jeden Tag voll gern rein. Ja, wer müsste da sein? Wer sitzt dann da? Und das mache ich wirklich am Handfest an Personen, die ich kenne, die mir lieb sind, dass ich sage, hey, für meine engsten 7, die ich cool finde, die möchte, dass sie die da wohlfühlen. Ja? Und diese
Frag sie, was sie gut finden.
Dann red mit denen, dann mach einmal eine gescheite Analyse, also wirklich eine Umfeldanalyse. Überleg da nicht nur, welche Weine du gern trinkst. Natürlich musst du ein bisschen wirtschaftlich auch denken. Aber das hat zum Beispiel der Felix Scheller immer voll gut gemacht, wenn der in Betrieb gekommen ist. Das Erste, was er gemacht hat, dass er sich Kühlschränke angeschaut hat und einmal die Karte adäquat dazu geschrieben hat, was überhaupt in der Warenwirtschaft mit dem Equipment überhaupt möglich ist. Das sind Kleinigkeiten, aber gerade als Quereinsteigerin, da hat man dann halt einfach, weißt du, dann muss man immer Downscaling machen, dann kriegen das die Leute wieder mit, dann gibt's die Wochen auf einmal das nicht mehr und dann gibt's das nicht und dann sperren sie zwei Tage zu und dann ist das, oder? Dass man vorher vielleicht schon mal überlegt, da anzufangen und zu schauen. Also Architektur ist sicher was. Dann wirklich Positionierung, also
also das falsche Lokal in der falschen, die falsche Lokalidee im falschen Lokal.
Ja, und auch nicht zu zugespitzt. Weißt du, wie der Wolf und ich angefangen haben, unsere Agentur zu gründen, war ich ganz großkotzig in Vanille und habe mit einem Recknagel von der Coop, riesengroßer Eventmanager, habe gesagt, nein, was der, wir gründen das gar nicht für Linz, sondern wir sind eher so europäisch, European, also wir schauen schon, dass wir groß da rausgängen. Hey, Alter, du musst auch am Standort, du gibst dir im Standort was zurück und du musst dich schon ein bisschen im Standort spüren. Und das war sicher meine größte Lehre. Wir haben dann nicht quasi einen kleinen Oberösterreich-Tourismus gewonnen als Kunden, aber ich sage, ne, wir haben eigentlich...
Der hat wahrscheinlich gesagt so...
Nein, wir wollen ein europäisches Konzept an Verständnis, Professionalisierung von Design, von Marke, von Branding, wo das eingeordnet ist, welchen Wert das hat, wollten wir nach Linz bringen. Ich habe mir einfach ein bisschen deppert ausgedrückt. Aber ich sage mal...
Du hast halt einfach...
Ja,
so, sie wollen da spülen.
Die
da
werden das eh nicht verstehen, so quasi. Ja, genau. Aber es ist ja ein Blödsinn und du wirst ja wirklich, und oft, und das ist so lustig, zum Beispiel von meinen Graffiti-Mural-Haber-Kunden, da denkst du so, du machst irgendwie ganze coole Design für die und das, da kommen dann nur coole, hey, die Hauptzielgruppen von Mural-Haber sind einfach 55-jährige Frauen aus dem Mühlviertel, denen das halt voll taugt, einfach da mit dem Boot durch diese Galerie zu fahren. Das heißt, du musst auch an möglichst andere Personen denken, die kaufkräftig sind, denen das sowas taugt, die sich das gegenseitig auch schenken. Das heißt, nicht immer nur die Cool Kids zu überlegen, nein, sondern zu schauen, was gibt's denn an dem Standard? Es sind Business-Leute, dann gibt's vielleicht für Studierende. Also ich finde, man muss auch für Studenten kann man immer, und das sollte man immer eine zweite Struktur fahren, wo ich sage, Kinder, Studierende, die kriegen Specials. Ja? Also ich bin auch hohe Verfechterin von Kindermenüs.
Gibt es im Mühlenhofer Studentenmenü?
Nein, aber ich glaube, also der Philipp ist so großzügig, dass man sieht, dass es wirklich, wer nicht ganz leisten kann, dann Geld dann findet man immer einen Weg. Also das geht schon. Nein. Also das ist auch beim
Dann
müsstest
du aber zugeben.
Ja,
und das ist sehr mutig.
Ja, das geht schon. Aber das gibt es ja in Frankreich auch, diese Tableau Commune, wo du quasi am Mittagessen mitzuerst für wen. Also in Linz haben wir das in der
Vor. Wie funktioniert das gut?
Kaffeehäuser, ja sicher, also das, ich glaube, dass das ist gegangen. Also ich weiß vom Draxelkurt in Linz, der hat das, da kannst du einen Kaffee zahlen, der macht die Stricheln und die tut er dann, können irgendwelche Leute kommen, denen es halt nicht möglich ist, sich das zu leisten und der streicht das dann wieder runter. Und cool. Ich finde das voll geil. Also geht's um nichts. Und das natürlich, wenn jetzt ein Mittagsmenü 35 Euro kostet, ist ein bisschen schwierig.
Also schon wurscht, wenn ein Mittagsmenü 15 Euro kostet, 20 Euro, dann soll ich essen können und alle den halt mal aufsetzen, dann bin ich gut drauf. Und
dann, mach, dann muss das schnell gehen, dann muss das trotzdem leistbar bleiben. Das ist meine große Diskussion in Linz. Also ich bin da schon so 14 Euro mehr kann ich, will ich nicht zahlen für Mittagessen. Also das
und
das ist
sind 35 Euro für Mittagsmenü auch okay, wenn es drei Gänge sind?
Ja, könnte verschiedene Etablissements geben, aber der klassische Mittagstisch, das ist was zum schnell einigen.
Natürlich, so, ich würde das auch nicht.
Genau, aber dass man da auch ein bisschen preispsychologisch ist auch sowas, das haben auch viele Wirte nicht im Gefühl. Ich kann das Menü günstiger machen, aber dann schaue ich halt, dass ich mehr Getränke verkaufe dazu. Oder dass ich halt,
wenn du jetzt morgen selbst der Wirtshaus übernehmen würdest, was wäre das Erste, was du komplett anders machen würdest?
Naja, auf die Vermarktung natürlich. Also ich sehe mich da in so einer italienischen Appe mit einem Megafon und ich würde mal durch die ganze Ortschaft fahren, sodass jeder mitkriegt, dass ich offen habe.
Echt?
Ja. Ich würde das schon sehr öffentlichkeitswirksam machen, weil ja, es ist, geht ja auch die Öffentlichkeit was an. Also es ist wie so ein Anschlag. Das hast du mir gesehen, bei der einen Serie habe ich ja das Schlagzeug, wo ich quasi die Ankündigung mache. Die hat es ja früher wirklich gegeben, die Ortstrommler. Das waren welche, da hast du quasi buchen können für Verlautbarung von Taufen, Tode, was
ja,
auch immer.
Ja, Leute, das hätte ich gerne.
Ich würde da wirklich durchmarschieren, durchplakatieren.
Da hat es gemacht, der Lokaler.
Ich würde meinen Sohn in so ein kleines elektrisches Auto einsetzen, was der diese ganz kleine und würde ein voll geflechtes Branding durch den Hauptplatz schicken. Ich würde viel Presse machen. Ein
kleines Auto, was hast du für Branding drauf? Ich weiß nicht, wie groß dein Sohn ist. Ich weiß nicht, wie stellst du das jetzt vor?
Ja,
da fährt er eher wer drüber.
Nein, das wird super. Es wird eine ganze Kampagne und das hat mir jetzt nicht gesehen, weil er zur Koreanerin aufgemacht, beziehungsweise ich glaube, sie ist Vietnamesin, ihr Freund.
Ist das gut?
Ja, was der geschuldet dem? Du musst dir denken, der steht nur allein in der Küche und die sind seit ersten Tag ausgebucht. Also das ist halt
ja, die haben ja davor Mut, die haben Social Media halt,
sieht
das gut
gemacht. Genau, die haben halt natürlich in der Kommunikation.
Ja, sie haben Leute mitgenommen, sie haben in der Kommunikation, wir machen ein Lokal auf, schaut's her, wir machen, wir fühlen uns einen Traum, also das, was die Leute alle haben, ein Traum.
Aber es sitzen wirklich 70-Jährige mit 20-Jährige beieinander. Und es sind voll viele junge Leute essen. Und das taugt.
Du hast es geschafft, in der Spritzerie in Nierstein in 2020 haben wir es geschafft. Ein Pop-Up am Weingut Schätzl, dass der Weinhändler neben die Weinstudenten, neben einem Winzer und neben einem Weingutsmitarbeiter gesessen ist im ganzen Gastgarten. Und da hat er 400-Euro-Flaschen getrunken, andere 100-Euro-Flaschen, andere 30-Euro-Flaschen, andere eine Spritzer getrunken.
Ja.
Und es ist sich.
Alles ausgegangen, oder?
Es war super schön. Der Weinhändler ist damals ein sehr, sehr bekannter Weinhändler, sehr großer Weinhändler, der schon viel gesehen hat in seinem Leben. Sagen Sie, er findet das so schön. Er sitzt hier da und es sitzen so viele junge Leute, ältere, mischt und es stört aber keinen. Und es nimmt da keiner so wahr. So, ich muss jetzt nicht hingehen und sagen, boah, schau, der ist so und so, sondern es ist so ein Gesamtgeschehnis.
Ja.
Und das war super. Das ist eigentlich das Geilste, wenn alle die Jungfrau.
Intergenerational, also ich würde auch sagen,
das ist
ich will fix was für die Pensionisten.
Wenn du das so hast, geht es immer.
Nein, wie du sagst, weil du wüsstest ja, wo einige, man will nicht, also ich hab satt, ich will nicht immer dieselben Leute sagen, wenn in Linz sind, bin ich da Gott sei Dank, haben wir Glück, weil unsere Szenen sind so klein. Also es gibt 20 Gewerbe, ich sage jetzt irgendwas, 10 ArchitektInnen. Das heißt, wir haben immer mit unterschiedlichsten Leuten zu tun. Aber ich sage auch, intergenerational muss sein. Also ich würde jetzt nicht ein paar machen für 30-Jährige, sondern ich würde schauen, und wen brauche ich untertags? Dann möchte ich die PensionistInnen drinnen haben. Ich würde zum Beispiel Leute einteilen. Also das, da war ja mal die Sisi Hatip, oder? Heißt die? Schweizerin, Koch, die war bei diesem Festival Fine Dine. Und die hat zum Beispiel Leute aus der Quereinsteiger, die einmal die Woche bei ihr kochen, weil die wollen einfach aus dem Kopf kommen, die wollen was mit den Händen machen. Und ich glaube, das wird auch zum Beispiel voll unterschätzt.
Ja.
Ich würde mich fix ein, zwei Tage im Monat irgendwo einstellen, eins kretzeln. Also wenn mich wer braucht, mir wird, weil erstens mal sozial was
ja, aber es wird nicht
machen,
wirklich so angeboten, weil bester Freund sagt das einmal, er sagt, Maxi, ich könnte mir so einen Tag einfach mal können vorstellen.
Man muss fix ausmachen.
So im Einklang würde ich gerne einfach einen Tag die Woche ein bisschen können.
Ah, warum? Weil ich möchte, dass unterschiedliche Hosts da sind, dass man das Gast geben wieder mal ein bisschen checkt. Was die können dann in meinem Lokal auch selber Gast geben und sagen,
ja, das ist schon schwierig, das ist schon sehr.
So, aber dann der Jürgen nimmt dann die Radfahrer mit und deren und weiß ich nicht und die,
ja, also so siehst du davon,
nimmt die Theaterleute mit einmal und dann macht man halt einfach eine andere Art von Eventisierung, heißt eher, wer gibt denn heute Gast? Wer ist denn heute da?
Ja, klar.
Weißt du, dass man sagt, da gibt es eine gewisse Form von Entertainment natürlich.
Jetzt reden wir vorher von einer Personalkrise.
Ja.
Und dann reden wir jetzt, dass wir jeden Tag einen Gast geben.
Ja, man muss die Leute wieder zurückholen.
Ja, ja.
Glaubst du, dass ich vor dem Computer so glücklich bin? Ich war froh, wenn ich wieder herumrennert und wenn ich wieder ein bisschen was in Tent mache. Nochmal. Die Libido sinkt, also wir sind ja alle nur mehr im Schädel. Das merkt man ja. Man hat nichts Handwerkliches mehr. Wir verkümmern durchs Handy schauen und ganzen Augen werden hinig. Also ich glaube, dass...
Vom Marathon laufen meine Knie.
Du musst dir überlegen, jetzt kommt ganz viel Rationalisierung durch die KI von verschiedenen Jobs.
Ja.
Jetzt muss man schauen, dass man in 5 Jahren eine Transformation schafft in der Gastronomie, die vielleicht dann nicht mehr Gastronomie heißt. Vielleicht müssen wir es auch anders nennen. Also ich bin ja großer Fan von Rebranding. Ja, ich habe mir es auch beim Wirtshaus gedacht. Wenn es so sperrig ist, dann nennen wir es anders. Dann ist es Volkshaus.
Wie heißt
es
dann?
Weiß ich nicht. Ja, Hauptplatz. Keine Ahnung. Das ist halt jetzt die Bahnhofshalle oder was auch immer. Das sagst du, da kommen Leute und da ist was los und da ist eine Kommunikationshalle und wir leisten uns einfach die Infrastruktur. Mehrzweckhallen sind
so. Aber eigentlich würdest du darauf plädieren, dass die Gemeinden, die keine Gemeinden mehr sind, oder die Städte, innerlich ein bisschen sterben. Also ich lebe ja zum Glück in Salzburg, wo sich aber was tut.
Ja, von der Innenstadt stirbt halt einfach, ja.
Die Innenstadt geht halt auch keiner hin. Wie begeben wir in Salzburg an? Nur außerhalb der Innenstadt?
Ja. Nein, das ist arg.
Das ist erschreckend.
Und du musst überlegen, was das vorher...
Trotzdem gibt es da Lokale, gell? Aber da geht halt keiner hin.
Ja.
Also da gehen halt die Touristen hin.
Nein, und sonst nicht.
Weil die müssen essen gehen und das ist ja ein Vorteil, weil sonst würden sie oft nicht funktionieren.
Ja.
Ich möchte jetzt nicht verallgemeinern. Entschuldigung, falls irgendwer zuhört, den ich zu nahe trete.
Aber, also wenn niemand wer fragt, aber die...
Aber in Salzburg, alle Lokale sind am Stadtrand. Alle.
Viel zu wenig überlegt einfach. Und nur mal am Ende des Tages, liebe Politikerinnen, liebe Politiker, liebe Lokalpolitikerinnen, an dieser Stelle ein gratis Tipp der Schattenbürgermeisterin von Linz. Es geht um Standortpolitik. Hey, wenn meine Ortschaft, mein Viertel, wenn das nicht attraktiv ist, ziehen die Leute weg. Und die Gemeinden können sich es nicht leisten, dass nur mehr Leute wegziehen, weil die brauchen umgekehrt viel mehr Geld noch, dass sie eigentlich da das aufrechterhalten können. Dasselbe ist aber genauso Linz, kann sich es nicht leisten, dass wir keine geile Gastronomie haben, weil du kannst dir gar nicht die Wechselwirkungen vorstellen. Hast du die Privatschule nicht, wo wir Englisch kommen, die englischen Manager nicht. Und dann schauen sie sich das Kulturangebot an, das ist das nächste. Und dann ist schon Gastronomie, wo sie sagen, hey, wenn die kein Angebot haben, nur mit, der kann sich so aussuchen, ob er in Bisching oder in Linz sitzt oder in Salzburg in Kuchl oder wo immer.
Ja, sicher. Dann sitzt er lieber in Salzburg.
Und das ist auch bei Studierenden und das ist auch bei Lehrlingen und das wird ja mit der europäischen Freizügigkeit ja noch viel größer. Ich muss doch was bieten und am Ende sage ich, es geht um
und
Lebensqualität.
Günstig ist ja in keiner Stadt mehr.
Nein.
Weißt du, es sagst, günstig wohnen in Linz ist nein, also, und der es leisten kann, der sagt, der gehört nach Salzburg, den 100 Tag zahle ich mehr.
Nein, aber es geht wirklich um die Lebensqualität und um das, dass wir uns eine gute Zeit machen und uns auf das besinnen, glaube ich.
Und ich glaube, das wären unsere Zauberworte.
Ja.
Wir besinnen uns auf
das gute Leben.
Das gute
für
Leben.
Alle.
Das gute Leben für alle. Und jetzt trinken wir Bier.
Und viel mehr.
Weil du hast ja gesagt, du bist eine Biermeisterin. Das ist jetzt zwar nicht von der Braunion, sondern von der Privatbrauerei Stielgut Wilshut. Privatbrauerei Stielgut Wilshut.
Wunderschön. Ich habe gerade unlängst mit jemandem gesprochen von der Braunion, weil ich ja ein Enkelkind der Braunion bin. Und eine große Verfechterin, eine Enkelkind in Europa, aber große Verfechterin von Privatbrauereien. Denn die Großen machen über den Verkauf von Bier im Handel gerade die ganzen Wirtshäuser nachhaltig kaputt. Also das
ist der nächste Punkt. Genau, möchte ich einmal sagen, Pricing der Zulieferer. Ja, wir hauen im Supermarkt das Bier günstiger rein, als wie was es im Gastronomen verkauft. Und der wundert sich, warum dann keiner mehr für Bier geht.
Nein, und das ist irre. Also
das
ist wirklich irre und... Von mir aus machen das die anderen in Wien auch, die Großen. Aber ehrlicherweise, falls irgendjemand da zuhören sollte, macht sich bitte Gedanken, ihr zerstört eine Kultur. Wir haben in Österreich eine Bierkultur. Und wenn du dich überlegst, oder Brauereikultur, warum in Tschechien das Bier so anders wahrgenommen wird oder in Deutschland oder wo immer, wir müssen wirklich überlegen, auch diese Kultur
übrigens
schwindet.
Ist die fantastisch, die tschechische Bierkultur.
Ja, Vollgas.
Die Böhmen wissen schon, wie es geht.
Naja, und das ist ja gepflegt worden und Brauereien haben bitte, seit sie gibt, sorgen die für sozialen Zusammenhalt in den Ortschaften, wo sie brauchen. Und da muss ich mir schon überlegen, ob es diese kurzen Absätze im Handel, also ich finde das ganz arg.
Muss man aber auch am Ende des Tages als Käufer oder als Wirt oder als Wirtin oder Käuferin überlegen, was ich eigentlich einkaufe.
Sicher.
Weil ich ist nur, weil irgendwie alle irgendwann mal Gösserbier gesoffen haben, muss ich nicht wieder Gösserbier saufen. Manchmal schmeckt es nicht, aber wenn es halt, ich weiß, wir sind in Österreich, wir sind wieder Trinktier sehr regional. Aber wenn das schon wieder ganz anderen gehört und irgendwelche Holländer gehört, trinkst du noch halt, weil die Brauerei am See steht, das Bier. Aber da muss ich mir halt einfach mal Gedanken machen, was ich mir einhole, mit wem ich arbeite.
Ja.
Na, da bin ich bei dir. Also der Grund, warum bei uns vieles nicht die Qualität in der Wahrnehmung hat, ist, weil wir selbst die Qualität nicht geben.
Und wir sind in Salzburg echt gesegnet, Gott sei Dank, mit Trummer und mit der Stiegl. Es sind beides Privatbrauereien, die super sind, und mit Stiegl und Wildshut, die sie da hingestellt haben, das ist schon echt lässig. Das ist so, das ist an der Grenze des Oberösterreich, Stiegl und Wildshut, wo sie selber Hopfen zirgen, Rinder züchten und alles. Und das ist wirklich lässig. Und das Bier ist mit Champagnerhefen vergoren.
Das stoßen wir noch mehr an.
Gesundheit.
Voll gut schmeckt das.
Schmeckt's da?
Ja, schmeckt.
Besser wie der Schaumwein. Besser wie Champagner. Also das, weil du gesagt hast, du trinkst lieber Bier und nicht so viel Champagner oder Schaumwein oder Franciacorta.
Naja, das ist viel spannender jetzt. Also viel spannender
für dich jetzt mal persönlich.
Naja, persönlich.
Weil du hast dich vorher als Biertrinkerin geoutet und jetzt habe ich auch so ein Bindeglied.
Also Bier kann man ja immer trinken.
Ja genau, und ich versuche gerade so ein Bindeglied immer zu finden zwischen Schaumwein und Bier.
Nein, du hast das wieder mal perfekt schauen. Das ist auch, weil ihr einfach Menschen seid, die andere Menschen gern glücklich machen. Die GastronomInnen.
Das ist das Schönste. Glückliche Leute.
Ja. The Caretakers, but who takes care
der
of
Mood
the
Manager.
Caretakers?
Ja, genau. Das sagt nämlich auch keiner. Also ja. Ob das in den Podcast gehört, aber das ist auch unser Who takes care of the Caretakers.
Ja, wirklich. Das muss man wirklich
aufpassen.
Das
merke ich auf der Wiesn immer, bist du wahnsinnig. Was das Energie kostet im Kopf, oder was du da gibst jeden Tag und mittleres Wochenende denkst du mal so, boah.
Nein, ach, das ist
bevor du einen Kollegen hast, die schon länger dabei sind, anschauen, sind wir im Loch? Sind wir im Loch.
Wahnsinn, nein, also da das, also finde ich aber auch trotzdem cool, dass du das durchziehst dort, weil das ist einfach, ja, wie soll ich sagen, es gibt verschiedene Sprintbewerbe, Marathonbewerbe in eurer Branche genauso, und ich finde das Selbsterfahrung, wie du sagst, ist irre.
Ja, und ich darf dort wirklich in einer tollen Position arbeiten. Ja. Entschuldigung, ich größten Respekt vor allen, die mit Tobi Massa rumlaufen.
Aber das hast du dir auch alles erarbeitet, Maxi, und du musst da auch selber ab und an auf die Schultern klopfen.
Danke, Kira.
Ernsthaft? Sehr nett. Nein, wirklich. Also tut sich nicht selber immer schmälern. Macht euch groß. Richtet euch auf und aufsperren statt zusperren.
Aufsperren statt zusperren. Vielen Dank für das erfrischende Gespräch. Ich glaube, es ist super zum Anhören. Wir haben ganz viele Einblicke von mehreren Blickwinkeln. Haben wir jetzt gerade diskutiert. Danke für das sehr erfrischende Gespräch.
Vielen herzlichen Dank
und
dir.
Wir sehen uns im Wirtshaus.
Und Kalk und Kegel für die Einladung.
Sehr gerne. Wir sehen uns im Wirtshaus, Gera. Ciao, Fitz, meine Lieben. Liebe Grüße aus dem Sowena. Ihr hört uns wieder in 2 Wochen. Kalk und Kegel, Spruch mit Sprudel, Gastronomie, Sommelerie. Wahnsinn.
Danke fürs Zuhören und danke an unsere Podcast-Partner Schaumweinkontor und das Stiegelgut Wildshut sowie an das So Vienna. Redaktion, inhaltliche Begleitung und Schnitt Leni Almer. Produktion Radio Content Austria. Abonniert uns gerne auf allen Podcast-Kanälen und besucht uns auf www.kalkundkegel.com. Bis zum nächsten Mal. Cheers und tschüss.